Ja. Ich guck einfach nicht. Moin und herzlich willkommen zu einer fulminanten 16. Ausgabe vom WTR Clubhaus. Wir nehmen am heutigen 17.05. auf. Aber wenn ich hier der Captain bin, dann muss ich ihn einfach als Bootsmann betiteln. Hier ist Basti, moin.
Ahoi, ihr Landratten. Geht.
Ahoi, geht's dir gut?
Ja, doch. Alles soweit im grünen Bereich. Wir hatten das jetzt gar nicht abgesprochen, aber stellen wir uns jetzt, also das hat ja letztes Mal richtig gut geklappt, ne? Und deswegen sind wir ja heute nochmal zu dritt.
Wenn wir schon in der Nautik bleiben, Aha. Dann ist ja sowas wie ein blinder Passagier. Hier ist Philly.
Ich dachte, du wolltest jetzt auf Hein Blöd hinaus, aber...
Guess who's back? Back again. Philly's back. Tell your friends.
Hola.
Du bist einfach hier geblieben, ja? Ja, du. Es ist kalt draußen hier in der Arktik. Deswegen... Gleich mal, einfach in Rumpfass drin geblieben, habe mir ein bisschen einen angetrunken und ja, sehe mehr Jungfrauen um mich herum.
Ja, das ist nicht schlecht, das gehört zur See dazu. Wir haben heute ein pickepackevolles Programm, wie man so sagt.
Wie es sich beim Sweet 16 halt gehört, ne?
Wieso Sweet 16? Erzähl, was habe ich verpasst?
16. Ausgabe.
Wir sind 20 Sekunden auf Sendung und schon stehe ich auf dem Schlauch, das kann ja was werden.
Das kommt ja aus dem Basketball, ne? In den USA, glaube ich. Aus der College-Ligen kommt das, dieses Sweet 16 und dann kommt die Super 8 und dann Final Four. Elite 8, Entschuldigung. Ja.
Ich habe mir das NCAA-Turnier dieses Jahr komplett jedes Match das Highlight-Video, dieses 10-minütige angeschaut. Ja. Deswegen, ja.
Ja, ich bin ja ein Cardinal, also es darum geht, wenn es um College Basketball geht.
Okay. Ja. Ich guck einfach nicht. kann man nicht viel falsch machen, wird nicht enttäuscht. Aber gut, ich bin ja auch Bremen-Fan, von daher werden wir wahrscheinlich auch Basti bald zusammen wieder.
Ja, ich freue mich.
Schön, aber Hansa Rostock steigt wahrscheinlich auch auf, von daher gibt es wenigstens etwas zur Freude für mich, so ein bisschen so.
Sport 1 kann endlich wieder ihren geilen Scheiß-Karlauer aus der Mottenkiste rausholen. Die beste zweite Liga aller Zeiten.
Ich sehe es sportlich, ja. Man steigt halt ab, aber die Liga ist wirklich gut, die zweite Liga, wenn es so bleibt.
Das stimmt,
so.
Also, ja.
Dresden ist ja auch schon aufgestiegen jetzt. Wird nicht schlecht nächstes Jahr. Ja, da kann man sich ein bisschen trösten.
Hamburg hat ja überhaupt kein Interesse daran, diese Liga wieder zu verlassen.
Hamburg hat die Klassen halt wieder festgemacht. Im letzten Spiel habe ich gelesen, ja. Ja, gucken wir mal, aber. Also sollte Bremen erwartenderweise absteigen, wäre es für mich jetzt auch nicht so schlimm. Geldmäßig scheint man auch schon vorbereitet zu sein, Insolvenzverfahren oder so, keine Ahnung, aber es soll wohl so irgendwie...
Aber nachdem man sich ja 30 Millionen irgendwie, also man hat sich ja auch irgendwie eine Bürgschaft vom Staat geholt in Bremen, ne, in der...
Ich weiß nicht, vielleicht hat Baumann auch seine Seele verkauft und darf deswegen nicht weg und muss deswegen irgendwie noch das Geld, ich weiß es nicht, vielleicht geht er auch irgendwie...
Vielleicht muss man sich bald umbenennen in Werder Wiesenhof.
Oh Gott.
Oder Wiesenhof Bremen.
Nein, davon reden wir nicht mehr. Wenn Wiesenhof endlich weg ist, kaufen wir wieder ein Trikot. Aber das sehe ich noch nicht. Solange da Geld fließt, muss nicht sein. Philly, bist du eigentlich Fußball interessiert?
Ja, natürlich ist Philly Fußball interessiert.
Ja, Philly tippt ja nicht mehr in unserer Bundesliga-Dingsrunde.
Ja, stimmt. Das habe ich auf Platz. In dem Moment, wo ich auf Platz 1 war, habe ich aufgehört.
Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ich glaube, ich bin noch der schlechteste Tipper, der regelmäßig tippt. Wie überall wahrscheinlich. Bin ich immer noch dabei. Aber gut.
Ja, ich bin Leverkusen-Fan.
Ach stimmt, ja. Du bist ja der holländische Leverkusen-Fan. Einer genau. Von zwei Leuten wahrscheinlich auf der Welt.
Und Augsburger Sympathisant, deswegen sorry für letztes Wochenende.
Naja, dumm genug waren wir ja, mein Gott. Wer gegen 10 mal nicht irgendwas trifft irgendwie und dann noch wieder 10 gegen 10 macht und dann noch, naja.
Aber Bremen, ist halt so. ich bewundere Bremen ja manchmal für ihre Beharrlichkeit. Es ist noch ein Spieltag, also vor Ende, jetzt den Trainer rauszuschmeißen, ist
naja, halt. Im besten Fall sind es drei Spiele, ne? Muss man auch mal so sehen.
Ja, ist so. Aber also, und dann dachte ich so, ja gut, okay, vielleicht wollen sie noch mal was bewirken. Und dann habe ich gesehen, okay, sie haben Thomas Schaaf engagiert, um den Karren jetzt endgültig...
Der war ja eh da. Ne?
Dann, ja, der war wahrscheinlich zufällig gerade an der Geschäftsstelle und dann Klaus. Thomas, Entschuldigung, Thomas, hier, ne? Sag mal, der ist jetzt hier, der Philipp Kohlfahrt ist jetzt weg.
Der Philipp Kohlfahrt.
Ja, das ist ein Running Gag bei Fums und Grätsch, dass immer, wenn die Kohlsaison anfängt, dann okay. Wird aus dem Kohlfeld wird dann die Kohlfahrt.
Meinst du aus dem Kohlfeld?
Das
ist ja kein L drin.
Ja, aber er ist jetzt er wird dann
Kohlfahrt. Ja, ja. Von mir aus.
Ja. Er fährt ja jetzt woanders hin irgendwie erstmal.
Wir müssen aufhören, über Fußball zu sprechen, nämlich immer, wenn wir über Fußball sprechen, dann schaltet Tobi ab. Ja? Grüße an Tobi.
Deswegen reden wir jetzt gleich weiter über Fußball, würde ich sagen.
Vereinzelt vielleicht. Ich würde einen Monatsrückblick vorschlagen vielleicht, um mal reinzukommen, was wir so verpasst haben. Ja, im 2. April, in der 2. Aprilhälfte und in der 1. Maihälfte. Ihr könnt ja sagen, ob ihr was zu sagen wollt oder nicht. Wir können auch einfach weiter sagen, wenn ihr wollt. Thema Super League. Habt ihr da Lust, drüber zu sprechen? Oder
Ich fand es so geil, wie man sich innerhalb von, ich glaube nicht mal 48 Stunden, so dermaßen selber ins Knie schießen kann. Es ist einfach nur göttlich. Aber mal davon abgesehen, dass die Champions League-Reform ein absoluter Bullshit ist.
Kommt ja trotzdem.
Und jetzt wird denen halt nur den großen Clubs zugesichert. Ja, ihr seid halt einfach regelmäßig dabei. Ihr braucht euch auch nicht mehr dafür qualifizieren. So ist Scheiß drauf. Dafür werden die Champions League-Spiele auf 350 Spiele gestreckt, damit irgendwer der Achte der Fairplay-Regelung noch gegen den 25. vom schönsten Trikot-Wettbewerb antreten kann.
Das heißt, wenn Bremen drin bleibt, können wir sogar nächstes Jahr Champions League spielen.
Theoretisch. es ist halt einfach nur, also ich raff's noch nicht so ganz, wie dieses Champions League-Konstrukt aussehen soll. Aber dieses Super League-Ding war halt wirklich so, ich dachte mir so, wow, also ihr habt wirklich jetzt alles verloren, was irgendwie.
Vor allem, die meisten haben ja gesagt, oh, mein Fußball hat sich verändert, jetzt geht's wohl um Geld, ja. Haben die letzten 50 Jahre einfach nicht mitbekommen, dass es sich nur noch um Geld dreht. Sehr erschrocken, viele Fans sehr erschrocken, ja, gerade in England, es ist Sturm gelaufen da. Ja. Ich hätte es lustig gefunden, wenn Bayern oder Dortmund sich, also da war ja Interesse da vorher schon mal, kurz vorher haben sie sich dagegen ausgesprochen. Ich hätte gern mitbekommen, wenn ein deutscher Club da was macht, wie die Resonanz ausgefallen wäre.
Das wäre der Shitstorm des Jahres gewesen, aber es ist ja nicht so, dass der FC Bayern schon mal dieses Thema Super League vorangetrieben hätte in der Vergangenheit.
Ne? Ja, es gab ja schon mal Dortmund ja auch, es gab ja schon mal ein bisschen rumgebummelt.
Retter des deutschen Fußballs. Dadurch wurde Karl-Heinz Rummenigge hat gleich mal aus Solidarität einen Platz in der UEFA-Komitee bekommen. man muss ja auch an die kleinen Leute denken, ne? Also es ist ja Bescheidenheit und so. Fußball ist ja bekannt. Ich bin A, froh, dass das so nicht stattfinden wird. Wenn, dann sollen halt Barcelona, Madrid und Juventus halt gegeneinander spielen von mir aus. Ich finde es witzig, dass die englischen Clubs so sagen, ja, also das soll ja gar nicht sehen kommen, dass es so schlecht ankommt.
You never walk alone, sag ich dazu.
Wer hätte es denken können, dass Fußballfans so einen kommerziellen Kackscheiß nicht mögen. Aber es geht ja seit Jahrzehnten schon gefühlt nicht mehr um Fans beim Fußball oder um Fußball, sondern es geht um Geld. Ja. Und Vermarktungsrechte und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, der Hauptanteil dieser Spiele in der Super League hätte niemals auf europäischem Boden stattgefunden, sondern wären eher in so Katar, China, USA. Das wären so, glaube ich, die Hotspots gewesen, wo diese Spiele stattgefunden hätten. Wo es einfach niemanden interessiert, gefühlt. Ja. Außer die vielleicht vor Ort sind irgendwie, aber die Absatzmärkte sind halt riesig. Und wenn du da mithalten willst, man sieht das ja hier, was Bayern sich für einen Ast macht, in China irgendwie Fuß zu fassen, um da berüchtigt zu werden. Ja, ich bin froh, dass das nicht stattfindet. Und das kann, aber auch nur ist es halt auch schlecht, wäre auch wirklich schlecht gewesen für alle Ligen in Europa, wenn diese Liga gekommen wäre, weil dann das Geld, ne, gefehlt hätte, was dann möglicherweise andere Länder wie China, USA oder Katar, Vereinigte Arabische Emiraten, irgendwie an große Geldsummen gegeben hätten für Übertragungsrechte von der Premier League, von der Bundesliga. Das hätte dann ja einfach, dann hätten die gesagt, ja, es gibt doch die Super League, warum sollen, da sind doch schon alle geilen Clubs dabei, die wir sehen wollen. Was sollen wir denn jetzt noch Augsburg, Leverkusen und Bremen für die erste Bundesliga Geld geben? Also interessiert auch hier
am Ende. Ich finde schön, dass du Hannover gerade ausgeklammert hast für die erste Liga. Das finde ich schon sehr
reflektiert
von dir.
Wir arbeiten auch kräftig daran, einfach das Image der Grauen Maus in der zweiten Liga weiterzutragen.
Ja. Ja. Philly, möchtest du noch was zur Super League sagen?
Ja, also ich sag mal so, mir ist es eigentlich im Sport und auch im Fußball immer das Wichtigste, dass der Wettbewerb an sich geil ist. Mir bringt das jetzt zum Beispiel nichts, 5 Jahre in Folge zum 20. Mal Real Madrid gegen Juventus Turin zu sehen oder Barcelona gegen Liverpool. Was ich aber richtig geil finde, ist, wenn dann halt mal irgendwie alle 3 oder 4 Jahre sowas kommt wie Liverpool gegen Ajax Amsterdam, das Halbfinale, wo so richtig so Außenseiter gegen, ja. Und das wird halt auch durch die neue Champions League Reform immer und immer seltener, weil keine guten Vereine mehr nach einem schlechten Jahr aus Versehen mal in der Europa League landen oder vielleicht sogar gar nicht europäisch spielen. Das heißt, du wirst immer die besten Mannschaften da haben und die paar Mannschaften, die sich quasi noch für die Champions League qualifizieren, die eher so europäisches Mittelmaß sind, die müssten dann 2, 3 Top-Mannschaften ausschalten, um ja dann überhaupt erst in diese K.O.-Phase zu kommen. Yeah. Was davor, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Glück hattest mit der Gruppe, ja, es gibt auch diese Negativbeispiele, wie zum Beispiel Slavia Prag vor 2 Jahren oder so, die nicht so viel Glück hatten mit ihrer Gruppe, aber du kannst ja auch mal wirklich Glück haben und eine Weltklasse-Mannschaft drin haben und dann vielleicht nochmal eine namhaftere Mannschaft, die gerade nicht so gut ist und nochmal eine andere Mannschaft, die eben Mittelmaß ist und wenn du dir dann den Arsch aufreißt, ja, dann kannst du vielleicht sogar in die K.O.-Runde kommen und dann kommt es halt zu den ultimativ geilen Spielen oder und dasselbe, was diese Champions League-Reform, die beeinflusst ja auch die Europa League in dem Sinne, dass in der Europa League ja dann die Leute, die die Champions League nicht geschafft haben, kommen ja jetzt in die Europa League und zwar die Hälfte davon oder irgendwie so. Das heißt, wenn du mal als richtig kleiner Verein es irgendwie schaffst, in die K.O.-Runde der Europa League zu kommen, dann hast du halt als Achtelfinalgegner, keine Ahnung, Manchester United oder so. Ja. Das ist halt, was bringt dir das? Du kannst als kleiner Verein quasi dieses Turnier nichts machen, außer dabei sein. Wenn wir gerade über NCAA, die Turniere gesprochen haben, so geil. Diese Woche zum Beispiel, NCAA gibt es ja in jeder Sportart in Amerika und das hat ja immer dasselbe System. Nach der Saison wird geschaut, welche Mannschaft hat die beste Statistik und welche Mannschaft wirkt auch am besten. Die kriegt die Nummer 1 und es geht weiter halt bis 64. Und diese Woche hat zum Beispiel im NCAA-Fußballturnier die Nummer 64 die 1 im Elfmeterschießen rausgehauen, weil es halt ein Spiel ist. Und in einem Spiel kann alles passieren, aber nicht dieses, du musst dich qualifizieren gegen 3 andere Teams. Wenn du das schaffst, kommst du in die nächste Gruppe mit höheren Teams. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du halt einen aus der höheren Liga, der verloren hat. So, du kannst es nicht schaffen. Ja.
Ja, das ist halt genauso Bullshit wie zum Beispiel die Nations League. Das heißt Nations League, ne?
Ja.
Es ist halt auch Bullshit, dieses Auf-Abstiegsprinzip. Dann hast du es mal, ja, Deutschland steigt dann mal in Liga B ab. Naja, dann sind sie halt in der nächsten Saison wieder da, in der ersten, weil alles andere darunter schon wieder viel zu beschissen ist, als dass sie auch nur ansatzweise da mal eine Saison dann länger bleiben. Das ist halt auch nur künstliches in die Länge ziehen und noch mehr Spiele und noch mehr Vermarktung.
Die Nations League jetzt dann aus dem Prinzip her gar nicht so schlecht, weil du nur 4 Spiele hast. Du hast 2 Gegner in der Gruppe, also du hast ja teilweise nur 3er-Gruppen und hin und zurück und in 4 Spielen, da kannst du auch mal ordentlich daneben lagen.
Aber du hast doch denselben Schmutz, dass dir halt es passiert, was du siehst bei der EM, bei der WM oder in dem Fall eher EM nur, richtig geil, weiß ich, Halbfinale Italien gegen die Niederlande oder ähnliches so. Und richtig Bock drauf, theoretisch. Also ich habe im Moment überhaupt keinen Bock auf Europameisterschaft, mal davon abgesehen. Aber das du kriegst doch diese Spiele nur immer in höherer Frequenz und es ist doch einfach auch nichts mehr Besonderes. Genau das, was du gesagt hast.
Naja.
Das 50. Mal Man City, Barcelona oder Man City gegen Paris, so, das interessiert doch auch kein Schwein mehr dann irgendwann. Das ist doch dann, ja.
Ja. So. Ich finde es halt sowas wie Europameisterschaft ist halt dann doch noch, weil es ist über einen ganz kurzen Zeitraum, wenn du in Form bist oder wenn nicht in Form bist, dann kann noch viel passieren. Und früher auch noch mit den weniger Mannschaften, also es ist ja schon ein paar Mal, keine Ahnung, Dänemark oder Griechenland Europameister geworden.
Ja, klar.
Aber das wird halt in der Champions League nicht mehr passieren, weil und auch nicht in der Europa League. So.
Aber wann ist denn das letzte Mal, sagen wir es mal, einer von den nicht großen Top-Clubs Champions League-Sieger geworden? Wann ist denn das letzte Mal passiert?
Ich würde fast sagen,
das Ajax müsste das gewesen sein, oder? Also so, Ajax ist ja schon ein großer Club, aber jetzt so der 1B, also ein 1B-Club, würde ich mal sagen.
Es gab schon immer mal wieder Außenseiter-Champions-League-Sieger. Zum Beispiel Chelsea vor 10 Jahren oder so hat auch keiner mit gerechnet in dem Jahr. Da waren die richtig am Boden noch. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst.
Ja. Aber du wirst es jetzt nicht erleben, dass auf einmal, und jetzt sehen wir mal selbst solche Vereine wie Sevilla zum Beispiel oder Valencia, werden, das sind halt das, was man im Wrestling als B-Plus, ne, Player nennen würde, die werden halt nicht die Champions League gewinnen. Also, es sei denn, da kommt dann wieder jemand und schmeißt den dann, kippt den LKW-weise Geld vor die Tür und sagt, kauft euch mal bitte für 350 Millionen, das ihr eigentlich gar nicht habt, aus irgendwelchen Hedgefonds-Geldern neue Spieler zusammen. So, und dann rotiert alles einmal von A nach B und dann spielen dieselben Spieler in anderen Trikots und es ist doch auch einfach scheiße. Ja, Fußball macht im Moment keinen Spaß, finde ich.
Nee, weder absolut international nicht. Noch national. Ich glaube auch nicht, dass Super League ist ja jetzt erstmal vom Tisch vielleicht. Wer weiß,
ich glaube, Juve kommt rauszockt. Da nicht raus. Ich glaube, Juve kommt aus dem Bums tatsächlich nicht mehr raus. Dafür hat der Mann, der von der Fiat-Familie, das schon zu sehr in die Scheiße gerissen. Und Madrid kommt da sowieso nicht mehr raus aus dem. Und wenn sie gegen sich alleine spielen.
Ja, da ziehen sie jetzt durch.
Und die wäre es halt von mir aus mit sich selber.
Aber ich sag mal so, ne? Als Hannover-Fan, als Bremen-Fan und als Leverkusen-Fan tangiert uns das sowieso nicht, oder?
Naja, Leverkusen hat schon immer mal wieder so Ausreißer dabei, dass die mal in die K.O.-Phase von der Champions League kommen können.
Champions League-Finale gewesen. Vor 10 Jahren? Mit Topmöller noch als Trainer?
Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren hat Bremen auch mal was gewonnen. So ist er nun nicht. Aber
da hatte Hannover auch noch mal eine geile Zeit in der Europa League, als wir im Viertelfinale waren.
Als Leverkusen das letzte Mal im Champions League-Finale waren, da hatten sie 10 Tage vor Schluss noch, also in 10 Tagen hatten sie 2 Ligaspiele, DFB-Pokalfinale und Champions League. Und sie waren 6 Punkte in der Liga vorne und sie sind weder Meister noch Pokalsieger noch Champions League-Sieger geworden. Das war das letzte Mal, wo.
Und ich schwöre dir, wenn die Konstellation so für Bayern gewesen wäre, dann wären irgendwelche Spiele zeitlich leider verschoben worden.
Darf man jetzt Vizekusen anfügen bei dem Beispiel oder lieber nicht?
Ja, also ich meine, Leverkusen ist noch nie deutscher Meister geworden, aber 7-mal Zweiter. Das ist schon.
Das ist schon völlig egal für einen Club.
Ja, aber Leverkusen hat ja viel Merchandise, wo Vizekusen ja auch drin ist und so. Also die haben sich auch damit identifiziert und so. Nee, ich glaube, das Bitterste damals war, dass man ja am letzten Spieltag nur zu Hause unentschieden gegen den bereits abgestiegenen Unterhaching spielen musste.
Ja, das war böse.
Und dann verliert man 1-0, weil Ballack ein Eigentor schießt. Und 3 Tage später sagt er irgendwie, ich wechsle zu Bayern. Bayern.
Gut wie gut, ne?
Ja.
Das ist halt so.
Aber mit Ballack hat ja auch eine tolle Geschichte mit Hannover tatsächlich.
Aber wir wollen gar nicht über Hannover und Ballack reden jetzt. Wir wollen ja weiterkommen, weil wir haben ja diese ganz viele Themen hier. Ich habe hier noch ganz viel. Das Bundesverfassungsgericht hat den Mietdeckel in Berlin gekippt. Nochmal vielen Dank, ja. An das kleine Grüppchen da, was über meine Miete entscheidet, ja. Ganz geil. Habt ihr eine Meinung dazu? Das ist euch völlig Banane.
Also Banane ist es nicht. Es wird schwierig, das jetzt auf Bundesebene halt hinzukriegen irgendwie. So. Wohnungsbaugesellschaften ist, glaube ich, so nachgefühlt irgendwie so der zweitgrößte kriminelle Verbrecherverein in Deutschland, egal wie sie heißen. Deutsche Wohnen und wie sie nicht alle.
Also ich wohne ja tatsächlich in der Wohnbaugemeinschaft, WBL, Wohnbaugemeinschaft Landkreis Augsburg. Und das ist so Sozialbau und ich habe super Glück. Okay. Augsburg ist 2019, ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, Augsburg ist 2019 die Großstadt in Deutschland gewesen, wo die Mieten prozentual am meisten gestiegen sind. Krass. Weil wir quasi das Arschloch von München sind. Bei uns ist es jetzt mittlerweile so, dass die Leute, die in München arbeiten, die wohnen in Augsburg. Die Leute, die in Augsburg arbeiten, die wohnen in Königsbrunn. Und die Leute, die in Königsbrunn arbeiten, die wohnen auf dem Land. Das verschiebt sich quasi immer so. Niemand wohnt mehr da. Niemand wohnt mehr da, wo er eigentlich arbeitet, weil die Mieten zu teuer sind.
Ich pendel ja auch nach Hannover zum Beispiel. Aber das liegt
aber nicht. Aber wenn euch das Thema interessiert, ah ja, gut, ich bin beim nächsten Mal gar nicht mehr dabei. mein Bruder hat ja quasi ein, also das heißt unser Haus e.V. in Augsburg, eine Kommune gegründet, wo die Grundstücke und Häuser kaufen und dann in Groß-WGs mit Mietendeckel quasi gegen die Mietpreise in Augsburg ankämpfen.
Das ist cool.
Ja.
Das finde ich gut. Na, aber so muss es wahrscheinlich auch, ich glaube, das ist tatsächlich auch so der beste Ansatz, den du machen kannst. Du musst dich halt in kleineren Grüppchen zusammenfinden und Eigentum erwerben halt einfach. Und weil das Ding ist halt einfach, du kannst leider wahrscheinlich es den großen Wohnungsbaugesellschaften nicht mehr wegnehmen irgendwie, weil dann sind wir wieder bei dem bösen Wort Enteignung und dann schreien alle Kommunismus und beschweren sich danach, dass ihre Miete so hoch ist. Es ist halt ein, also ich weiß nicht, ich kenne keinen Ansatz, vernünftigen Ansatz, wie man dieses Problem in den Griff kriegen will, außer, dass der Staat sagt, so, jetzt ist hier endlich mal Schluss mit Mietsteigerungen und mit irgendwelchen Machenschaften, dass günstige Wohnungen durch Modernisierung in Luxuslofts, also wer, jetzt mal ganz ehrlich, Willi, du wohnst ja in Berlin.
Luxusluft, so ja.
Hm? Berlin-Mitte ist doch eigentlich, da wohnt doch de facto keiner mehr wirklich, nö, oder? Das warum? Ist doch nur Besitz von Menschen, die gar nicht da wohnen eigentlich, oder?
Das Coole ist auch, wenn Berlin irgendein Grundstück frei ist, wird es gekauft und dann liegt das da 15 Jahre, es wird nichts gemacht. Ja,
es ist günstiger, der Preis
so hoch, dass irgendwann was passiert. So. Also es gibt genug Platz in Berlin, also genug nicht, aber es gibt noch Platz in Berlin. Aber baut halt keiner.
Ne? Ja, weil das Ding ist, es ist ja auch, glaube ich, irgendwie, also das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich kenne mich auch zu wenig damit aus, aber ein Hit, Grundstücke zu kaufen und dann über Jahre hinweg abzuschreiben und das ist günstiger, als einfach darauf zu bauen.
Als zu bauen, ja, klar.
Ja, aber dann gehört es halt keinem anderen. So.
Könntest du machen. Also es könnte ja sein.
Und wartest dann, dass das nächste Wohnungsbauprojekt subventioniert wird von der EU, wo du dann wieder Gelder abgreifen kannst, weil du sozialen Wohnungsbau betreibst.
Also ich schmeiß mal ein nächstes Thema rein, um die Überleitung zu kriegen. Also es könnte ja sein, dass dieser Mietdeckel vielleicht auf Bundesebene durchgedrückt wird und nicht mal auf Landesebene, dann ist er ja nicht mehr verfassungswidrig. Und die einzige Partei, oder es gibt zwei Parteien, die es vielleicht durchdrücken könnten, dazu müssen die aber auch in die Regierung kommen, wäre die Linke oder die SPD? Die anderen machen noch nicht. Ich kann mal, um die neue Thema aufzureißen, es gibt ja jetzt schon Kanzlerkandidaten, ne? Herr Lindner ist für die FDP bestätigt worden, Laschet CDU, Scholz SPD und Baerbock für die Grünen, dann irgendein Nazi für die andere Nazi-Partei noch wahrscheinlich und ja, für die Linken weiß ich noch gar nicht, wer überhaupt da.
Haben die überhaupt einen? Also ich glaube, die wollen gar keinen aufstellen.
Ich weiß gar nicht, wie sie das machen.
Aber
also bei der Linken ist es ja so, dass sie sich ja jetzt schon wieder verschrieben haben, egal wie hoch ihr Ergebnis wird, das kann man natürlich immer relativ einfach sagen, weil man weiß, dass es eh nicht reicht, aber die haben gesagt, egal wie hoch das Ergebnis wird, sie werden in die Opposition gehen und dann brauchst du auch keinen Kanzlerkandidat oder Kandidatin.
Echt, haben sie schon gesagt, ja?
Naja, ich glaube nur, dass das Problem ist, das haben sie ja schon mal gemacht, dass du ja eigentlich mittlerweile in Deutschland, habe ich meistens das Gefühl, selten ja die Partei oder das Programm wählst, sondern eher die Person, die dafür steht. Yeah. Und wenn du dann keine Person hast, mit der du dich identifizieren kannst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das Ergebnis nicht so gut ausfällt. Yeah. Aber das Problem bei der Linken ist eigentlich auch, dass sie wirklich, ich wüsste auch nicht, wen ich da also, ne?
Die haben genau eine polarisierende oder bekanntere Persönlichkeit und die ist aus meiner Sicht nicht in kompletter falschen Partei auf, weiß nicht, was sie da noch weiter macht, irgendwie. Ja.
Ja, die haben schon mehrere. Ich weiß, du meinst Gysi, aber die haben schon mehrere.
Nee, gar nicht. Nee,
Wagenknecht, ich mein, oder?
Meinst du Wagenknecht,
ja? Ja, die äußert sich ja doch sehr kritisch eigentlich immer gegenüber, was ihre eigene Partei eigentlich macht.
Wenn ich eingebe, Linke Kanzlerkandidat, dann kommt ja. Am 19. April 2021 wurde bekannt gegeben, dass Baerbock als Kanzlerkandidatin antritt.
Bei der Linken.
Ah, danke, Google.
Ja, danke dafür. Ja. Ja, es ist schwierig dieses Jahr.
Ja.
Tino Chrupalla? Nee, das ist doch ein AfD-Typ. Was macht denn hier Google mit mir? Jetzt sagt das Tino Chrupalla als Kanzlerkandidat, wenn ich eigentlich.
Er hat einmal zu oft Nazi gesagt und dann hat er das irgendwie.
Also ich bin. Ich werde. Natürlich gehe ich wählen, ne? So ist es ja nicht. Das ist.
Bist du denn froh? Wir wollen ja nicht sagen, was wir wählen. Das kommt sowieso rüber wahrscheinlich, aber bist du froh über diese vier, die ich vorgelesen habe, dass sie so für die Parteien antreten? Ist das in
ich
deinem
sag, Gusto? Bei einer Person sage ich ja und bei anderen dreien sage ich, ist mir eigentlich völlig Wumpe, weil ich sie sowieso nicht wählen würde.
Ja, ist ja gut, dann ist ja richtig. Dann haben sie ja richtig, ja. Dann haben sie ja richtig Leute gewählt, weil dann ist es egal. Das ist ja super dann ja. Für dich.
Also, um das jetzt vielleicht mal rund zu machen. Laschet kann gar nichts. Der kann reden. Der ist so ein kleiner, weiß ich nicht. So,
aber
Scholz,
er hat Merz.
Scholz, ja. Scholz ist für mich nicht wählbar, aufgrund seiner aktuellen Verwicklungen immer noch und Aussagen in Richtung Wirecard und er kann sich an nichts mehr erinnern irgendwie und das ist für mich alles nur Augenwischerei irgendwie und das ist für mich kein Mensch, der das Land
regieren sollte. Also, viele Treffen, viel Geld vielleicht.
Ja. Warburg Bank etc. Ich sag mal so, ich würde es ganz gut finden, wenn es mal jemand ist, der nicht schon in diesem Regierungsmief versackt ist.
Dann Lindner, der will ja nicht regieren, der muss Lindner das machen.
Nee, danke.
Ja. Also bei der Linken ist es eine gewisse Frau Janine oder Janine Wissler, die im hessischen Landtag quasi die Vorsitzende der Linken ist. Die ist aber aus Frankfurt. Die zählt aber auch nicht als Kanzlerkandidatin, sondern einfach nur als Listenplatz 1 quasi von der Linken, als Spitzenkandidatin.
Ja. Ah, das ist die eine der Vorsitzenden. Die haben ja gerade ihren zwei neue Damen an die Spitze.
Vorsitzende ist und Dietmar Bartsch, oder?
Nein, das
nicht
ist nicht mehr,
glaube ich.
Die haben einen Monat oder so, haben die zwei neue Damen an die Spitze gewählt.
Okay.
Genau, und davon ist sie eine von beiden. Okay. Aber ich sag mal so, die Linke ist für mich irgendwie aus anderen Gründen nicht wählbar. Aber das hat noch mit anderen Dingen zu tun und driftet so ein bisschen in die Richtung, dass, also ich würde sie nicht miteinander vergleichen wollen, um Gottes Willen, aber ich mag die beiden extremen Ränder halt irgendwie nicht so gerne.
Also ohne zu sagen, was ich wählen würde, denn dann ist ja noch ein bisschen Zeit bis Herbst, ne? Kann ja noch alles möglich passieren. Ich bin mit den ganzen Leutchen, die vorgeschlagen wurden, bin ich zufrieden. Ja, da fällt mir die Wahl doch etwas leichter, als ich dachte. Das ist ganz gut. Ich würde mich freuen, wenn drei Parteien sich zusammen mausern und die Regierung übernehmen würden. Könnte ich mir vorstellen. Gucken wir mal.
Ja.
Kann ordentlich schief gehen. Kann wie immer bei einer Wahl mit sehr viel Bauchschmerz so halb, ne? So, das hat keiner gewollt. Wir müssen jetzt aber, ne? Gucken wir mal. Bin da.
Ich möchte halt einfach nur, also um das mal auch mit Inhalten zu füllen. Und mir geht es darum, dass wir uns in diesem Land endlich mal mit Zukunftsthemen beschäftigen und nicht mit der Vergangenheit, sondern mit. Wir brauchen Themen Digitalisierung, Umweltschutz.
Klima.
Das sind wichtige Themen. Die müssen jetzt, und wenn ich wähle das, was ich glaube, dass die besten Antworten darauf hat. So. Und das ist nicht die FDP.
Okay. So. Basti, Pinky Gloves gibt's nicht mehr.
Ah, ich weiß. Ich weiß.
Wie hast du es miterlebt? Also wir haben uns ja letztes Mal, wir haben es besprochen, du hast dich ein bisschen aufgeregt, wir haben es ja ein bisschen erörtert, so. Ja, Also wie nach gesagt, der Sendung war ein riesen Shitstorm anscheinend da. Also es hat ordentlich Party gegeben im Internet und sie haben aufgegeben. Also sie haben es gemerkt, dass es Blödsinn ist.
Also, um das mal dieses Thema noch rund zu machen. Ja, sie haben aufgegeben und das ist auf der einen Seite schade, weil sie halt, das sind halt zwei junge Unternehmer, die haben, ne, die wollen was machen. So, das ist ja erstmal was Geiles. Grundsätzlich immer was Geiles. Was ich dann natürlich absolut überhaupt gar nicht geil finde, ist, dass diese beiden Jungs gesagt haben, okay, wir sehen das ein, das war jetzt nicht gut, ist alles cool, aber dass diese beiden dann halt, dass es so weit mit Morddrohungen schon wieder geht und...
Oh, wirklich? Oh, so ein Blödsinn,
ja, ey. Und das ist, ey, Leute, atmet, weißt du, Kritik anbringen.
Kirche im Dorf lassen. Ja.
Ansage machen, ja, aber hört auf, irgendwelchen Leuten immer... Okay, ich sehe einen Tukan.
ich wollte ihn nur mal zeigen zwischendurch.
Irgendwie, sorry, also.
Wollt ihr mal meinen Token sehen?
Okay.
Sorry, Basti. Ist der auch krumm vorne? Pinky Glow.
Genau. Nein, also ich bin irgendwie. Da redet vernünftig miteinander. Tauscht euch aus, tauscht Argumente aus für und wieder aber bleibt immer nett und freundlich dabei. Und es muss doch nicht immer ausarten in diese widerlichen Diskussion, bei denen keiner gewinnt. Es gewinnt dabei keiner. Alle sehen scheiße dabei aus, wenn sich alle nur anschreien und sagen, wie scheiße sie sich finden. So, ja. Das gewinnt keiner. Es gibt nur Verlierer bei sowas.
Da habe ich heute noch ein Thema, was nur Verlierer gibt. Philly, möchtest du noch was sagen dazu?
Also ich möchte beim letzten Mal, als wir das besprochen haben, habe ich mir das schon angehört und es gibt so bestimmte Niveaus, die fasse ich nicht mal mit der Zange an. Die lasse ich einfach da sein so, und lasse die einfach machen. Ich fand eigentlich viel interessanter an dem Gespräch, dass wir uns als drei Männer mal wirklich ernsthaft mit Verhütung und
der Periode.
Generell Periode und so auseinandergesetzt haben, weil man dann doch, oder ich danach auch wieder gemerkt habe, man denkt dann immer, ja, nicht vielleicht nicht alles zu wissen, aber man denkt schon, ja, ich kenne mich ja aus so. Und im Endeffekt haben wir alle drei haben wir, glaube ich, in dem Gespräch relativ viel Quatsch geredet, wenn man sich danach, so wie ich, da mal darüber informiert hat. So Stichwort, wenn man als Mann die Pille nimmt, dann kann die Frau nicht schwanger werden.
Oh ja.
Nein, Moment, halt, stopp. Nein, das war ursprünglich, schon klar. Die Idee war halt, dass der Mann sie nimmt. Ob das nun im Nachhinein auch funktioniert, das mag ich halt zu bezweifeln, aber...
Ich finde, das ist wichtig, weil das so mehr man auch als Männer darüber redet und in einem richtigen Niveau darüber redet. Und man kann dann auch Quatsch und falsche Sachen sagen, weil man tut sich einfach auseinandersetzen damit und austauschen, aber desto weniger tabu behaftet sind diese Themen und das hilft dann auch einfach, dass diese privaten Frauenthemen oder eben halt nicht mehr diese privaten Frauenthemen, sondern einfach ganz normal die Themen sind, wie sie sein sollten. Ja.
Ich habe noch zwei, drei Themen hier und zwar ist gerade die Stichworte und es ist Niveau gefallen und es gibt nur Verlierer. Der Fall Lehmann, über den würde ich ganz kurz vielleicht sprechen wollen.
Ja.
Habt ihr mitbekommen, ne? Also jeder hat es mitbekommen.
Jens Lehmann weiß nicht, wie man WhatsApp schreibt. Ich...
Sag's nochmal, Basti. Ich habe gerade reingequatscht, glaube ich.
Ja, Jens Lehmann ist nicht dazu in der Lage, mit WhatsApp umzugehen. Das haben wir jetzt gelernt. Er ist ein Idiot.
Ja.
Ein absoluter Idiot. So.
Also er scheint kein Rassist zu sein,
glaube ich.
Aber er hat einen rassistischen Humor irgendwie. Und er dachte, diesen Humor teilt irgendjemand, aber diesen jemand hat er gar nicht erreicht. Sondern er hat das Opfer dieses Spruchs direkt angeschrieben, was zeigt, was für ein Idiot er eigentlich ist. Erschreckend finde ich aber, dass er hat über Sport 1, glaube ich, gesprochen und über Ogo. Ja? Ich möchte gar nicht sagen, was er da geschrieben hat, aber das Schlimme da, oder das, ja, für mich das Scheußliche daran ist, dass er dachte, der rassistische Humor wird geteilt. Und zwar beim Arbeitgeber oder wie auch Mitarbeiter von der Ogo bei Sport 1.
Irgendwen wollte er damit erreichen.
Und mit Smiley und so, und das stößt mir sauer auf, dass da Leute sitzen, die das vielleicht lustig finden irgendwie. Ja. Das ist schon, also wenn es gibt immer Trottel und es gibt auch welche, die sich blöd ausdrücken. Das war nicht blöd ausgedrückt, das war einfach nur rassistisch und dumm. Das war Dummscheiße so. Aber dass dann noch jemand als Empfänger sitzt und sagte, haha, was für ein lustiger Spruch und der Smiley haut's auch nochmal raus. So. Das finde ich, ja, weiß ich nicht, da war ich so ein bisschen geschockt.
Ja? Die Sache ist ja halt einfach, wenn Jens Lehmann wahrscheinlich einfach nur gesagt hätte, es tut mir leid, das war dumm von mir, das hätte ich, ich habe das reflektiert, ich weiß, das ist nicht gut und nett gewesen, es tut mir leid. Wenn er das einfach gesagt hätte, dann wäre das ganze Thema wahrscheinlich schon längst wieder vergessen gewesen, aber dass er dann sich da hinstellt und sagt, ja wieso, ich habe das ja positiv gemeint. Und dann sag ich so, was?
Er sorgt ja für Quote.
So, dann kommt es noch dazu, Aogo scheint, ist halt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Leider nicht, leider nicht.
So, und ist dann halt einfach so, da muss man sich dann auch die Frage stellen, hat Sky eigentlich das darfst du nicht im Fernsehen sagen, Ding, Katalog?
Also, man muss dazu sagen, Aogo hat noch einen Spruch gesagt, irgendwie bei Sky, der dann in die andere Richtung ging irgendwie, so ein bisschen Nazi-Sprech, so ganz altes Beispiel, was dann in Wortlaut übernommen wurde und so.
Nee, noch nicht mal, das kommt sogar, also ursprünglich kommt dieser Spruch sogar tatsächlich aus dem Ersten Weltkrieg, wo es um Senfgas ging und sowas. Okay.
Also ich kenne den Spruch, ich kenne auch dieses geflügelte, ne, dieses kenne ich auch so. Es ist jetzt, sollte man, ist auch total dumm. Aber es kriegt durch den
Zweiten Weltkrieg dann ein anderes Geschmäckle, als es eigentlich, ne? Und man sollte sich dann einfach darüber bewusst sein, sagt man nicht.
Genau, aber es hat aber miteinander nichts zu tun. Also man kann nicht sagen, Lehmann ist ein Arsch, aber Aogo ist auch nicht besser. Ja? Oder da hat der Lehmann, also ich hab auch Zitate im Internet gelesen, wo es hieß, Aogo, die alte Snitch. Typischer 31er und sowas. Wo ich dachte so, was bist du denn für einer? So, gleich Freundschaft weg, so, das ist mir alles zu viel gewesen irgendwie. Ja, es ist jetzt nicht zu vergleichen, es sind zwei verschiedene Fälle. Ja, beides Mal hat zwar Aogo eine Rolle gespielt, aber das hat völlig entwirrt voneinander, muss man das betrachten. Ja. Genauso wie der Hitler-Vergleich von der DFB-obersten Spitze da gerade, was auch wieder alles,
Das muss man tatsächlich, also ich will das nicht in Schutz nehmen, dass sich der Herr Keller so geäußert hat. Aber sein Co-Vize, wie heißt der?
Ich weiß es nicht.
Das soll halt auch ein richtiges Arschloch sein.
Ja, trotzdem so, kannst du ihn aber nicht.
Pass auf, das geht nicht so. Natürlich kannst du das nicht sagen. Einfach nicht sagen. Aber ich glaube, wenn du tagtäglich mit so jemandem zusammenarbeiten musst, der sich aufführt wie der glaubt, er ist der allergrößte und der wichtigste Typ überhaupt, dann rutscht es dir ja vielleicht irgendwann raus. Es sollte einfach nicht passieren in deiner Position. Dafür musst du einfach.
Dann musst du das zu Hause deiner Frau sagen, dass das ein Idiot ist oder so.
Du musst den richtigen, aber dann, das zeigt ja auch mal wieder, was der DFB eigentlich für einen scheiß Sauhaufen ist, dass das ungefiltert innerhalb von nicht mal einem Tag gefühlt an die Öffentlichkeit geht. Und das Ding ist halt zum Beispiel, dass der Vize, der da betitelt wurde, verglichen wurde mit einem Richter aus der NS-Zeit, so jemand ist, der einen sehr autoritären Stil führt und zum Beispiel auch mal die Idee gebracht hätte, man könnte ja zum Beispiel verdeckte V-Männer in Fanblöcke einschleusen mit Kameras, mit verdeckten Kameras und sowas, um dort zu filmen, wer da irgendwelche Dinge tut.
Ja, aber ich sage mal so, die Spiele werden aufgezeichnet, das Publikum auch, man sieht das auch jetzt schon. So.
Also ja, ist richtig, aber er wollte halt noch einen Schritt weiter gehen. Und sozusagen die Fanszene unterwandern, wenn du so möchtest. Ja, seinen eigenen Verfassungsschutz innerhalb des DFBs quasi aufbauen, wenn du möchtest. Und
genau, klappt ja auch so auch schon in der Gesellschaft Verfassungsschutz. Läuft ja so schon super. Das
und er soll halt ein ziemlich autoritärer Mensch sein, der sich halt für den Geilsten hält, so am Ende des Tages. So, Keller ist das rausgerutscht, es durfte nicht passieren. Das darf ihm nicht passieren in seiner Position. Und ich hoffe einfach, dass im DFB jetzt zum Beispiel endlich jemand da reinkommt, der auch wirklich, ne? Hashtag Arne Zeigler vor
Präsident. Arne Zeigler, ich wollte es gerade erwähnen.
aber tatsächlich fände ich das mal sehr erfrischend, wenn jemand da reinkommen würde, der nicht diese aus irgendeinem Präsident von irgendeinem Fußballverein war, bei der DFL schon war oder sonst irgendeine offizielle Funktionärsbekleidung im Fußball hatte, sondern vielleicht mal einen anderen Blick darauf wirft, wie man das machen kann.
Also ich würde es machen.
Ja, absolut. Ich wäre auch bereit.
Ich nicht, das ist mir zu wenig Geld.
Ich arbeite lieber weiter im sozialen Bereich.
Also ich mache es, wenn Bremen nicht absteigt. Dann mache ich es. Also ich habe auch schon gehört, dass Leute nach Kalli rufen zum Beispiel. Kallmund, ja. Auch eine super Persönlichkeit, der sich auch selbst nicht ernst nimmt. So. Aber ist denn doch, ich meine, Arndt Zeigler ist ja auch Bremer, so ist er nun nicht. Ne? Der ist ja auch nicht jetzt völlig ab von anderen Vereinen so. Ja,
jemand ist ja, ja, natürlich eine Vorliebe für irgendwelche Vereine hast du ja immer. Das ist ja, ne, ist ja normal.
So. Das müssen Schiedsrichter auch abkönnen.
Genau, Schiedsrichter dürfen ja zum Beispiel auch nicht Spiele aus ihren, von ihren Vereinen pfeifen, also aus ihrer Heimatstadt oder sonst irgendwelchen Vereinen pfeifen. So,
das ja, ist und halt selbst das kommt auch mal vor und dann muss man halt erst recht schauen, dass einem nichts vorgeworfen werden kann.
Eben, so, und ich finde, ein bisschen Neutralität würde dem ganzen Verein, glaube ich, mal ganz gut tun. Dass da jemand mal drauf guckt, der nicht sofort aus der ersten Reihe der Fußballpräsidenten der Bundesliga kommt.
Ja.
Und das irgendwie darunter, oder irgendwelche ehemaligen Ex-Politiker oder sonstige, die dann Funktionäre werden, das möchte ich halt auch nicht. Ich möchte halt einfach, so, weißt du, tatsächlich solche Personen, also das ist jetzt, klingt echt doof, aber so jemand wie Arndt Zeigler, der weiß, wie Fußball funktioniert, und der würde da so, solche Menschen würden das, glaube ich, auch aus Leidenschaft machen.
Ja, und Arndt ist ja beliebt bei vielen, vielen Leuten. Also man kennt ihn ja auch durch Funk und Fernsehen. Ja. Ja. Man kennt ihn auch von der Bundesliga an sich. Also die Bundesliga-Vereine, also man kennt sich ja. Ne? Er ist ja auch Ewigkeiten Stadionsprecher bei Bremen. Also er ist ja schon, man kennt ihn ja schon über Bremen hinaus, allein durch die WDR. Ne? Das ist ja eine Sendung allein schon. Ne? Und ich glaube, also bis jetzt hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ja, toi, toi, toi. Das wäre schon, also ich weiß nicht, ob er Chancen hat. Das glaube ich eher glaube, nicht.
Ich glaube, ich weiß, wer es werden könnte. Und das gefällt mir nicht. Ich habe da so einen Oliver Bierhoff im Hinterkopf. Gott, mehr Flipcharts, mehr Marketing.
Bis vor kurzem, also ich glaube, vor einem oder zwei Jahren war ja auch noch Christoph Metzelder im Gespräch. Ne? Wir wissen ja, was da rausgekommen ist mittlerweile. Ja, das hätte ja auch ganz, ganz blöde laufen können, ja, mit Metzelder als Präsident. Von daher sind wir froh, dass der es wenigstens nicht geworden wäre, weil dann wäre
wahrscheinlich auch noch so ein Kandidat, der das werden könnte, weil sie jetzt wahrscheinlich zwanghaft jemanden Jüngeren suchen, der irgendwie als Macher da auftritt, dann irgendwie.
Also Philipp Lahm hat ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das mit Hitzelsberger gelesen habt, wir sind schon wieder so tief im Fußball drin. Philipp Lahm hat ja auch vor 3 Monaten, glaube ich, Fußballern geraten, sich im aktiven Geschäft nicht zu outen. Ja,
ja gut, das disqualifiziert ihn natürlich dann
und auch. Das ist natürlich Disqualifikation, da brauchst du Philipp Lahm,
darauf nicht mehr anstellen. Aber dann musst du den 180er machen und dann musst du eigentlich Thomas Hitzelsberger gleich als Präsidenten aufstellen.
Ich glaube nicht, dass der Bock dazu hat.
Ich glaube auch nicht, weil er wahrscheinlich, ich glaube, andere Verbände ihn wahrscheinlich nicht ernst nehmen würden, wo halt noch so ein Macho.
Meinst du?
Mindset her. Ja, bestimmt.
Ich würde, um da vielleicht den Bereich abzuschließen, einen super passenden Songwunsch oder Songtipp. Und der gute Typ heißt Markus, ich glaube, Wiesbusch. Lass ich mal kurz googeln. Und der hat eine Rap-Hymne anscheinend über eine wahre Geschichte, ein ehemaliger deutscher Profifußballer, wie er quasi mit seiner Homosexualität kämpft. Und das Lied heißt Der Tag wird kommen.
Okay.
Dann Raubomelisse.
Sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Ganz tolles Musikvideo. Und da haben auch in dem Musikvideo haben sämtliche Fangruppierungen, also Ultras-Gruppierungen aus den ersten zwei Ligen, sind immer halt auch in ihren Kurven oder in ihren Stammkneipen gestanden mit Bannern und alles Mögliche, um halt so eine Einheit quasi, sage ich jetzt mal, zu
Ja, geil. Gut. Der erste Musikwunsch für heute. Das ist schon mal gut, richtig angebracht.
Ja, wie Busch heißt er, ohne S. Markus wie Busch, der Tag wird kommen.
Ja, schreib's mir nachher und dann packen wir es auf die Liste. So, ich habe hier noch zwei kleine Themen und dann ist der Rückblick erstmal vorbei. Ich habe noch das Bundesverfassungsgericht, also ist ein
schon wieder
Verlierer und ein Gewinner diesen Monat, ja. Gibt bekannt, dass per Beschluss vom 24. März das Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist, weil ausreichende Vorgaben für die Emissionsminderung ab 2031 fehlen.
Ja.
Heißt, summa summarum, dass es verfassungsrechtlich bei die Leute, die jetzt leben, sich weniger einschränken als die, die später leben. Und das wäre unfair. Wie findet ihr das?
Ist gut. Allerdings habe ich dann mir die Pressekonferenz anguckt, wo Svenja Schulze das neue Papier vorgestellt hat für das neue Gesetz. Und ich mir so dachte, es ist einfach dasselbe in Grün, nur mit, wir machen jetzt mehr Perspektive. Aber so konkrete so, ja, wie sehen Sie das denn nach 2030? Ja, wir können doch nicht sagen, was in 5 Jahren oder 10 Jahren ist.
Ja doch, wir haben Klimaberechnungen.
Aber das können wir laut ihrer, nein, das geht nicht. Man kann jetzt keine Pläne machen, so 5 bis 10 Jahre, das geht nicht. Also, ich weiß nicht. Es ist jetzt so ein, ja, wir haben jetzt hier noch was präsentiert und dann ab September ist das ja sowieso alles nicht mehr mein Bier. So, dann soll sich halt irgendjemand anders darum kümmern.
Aber das ist noch nicht durch, ne?
Ich glaube, noch nicht verabschiedet, nein. Ich weiß nicht, wie es zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier ist, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es, glaube ich, noch nicht verabschiedet worden.
Ich tue mich immer schwer darüber, mich zu freuen oder mich zu beschweren, wenn irgendetwas, was geplant war, nicht dann passiert, wenn ich die Alternative, die daraus dann resultiert oder die neue Lösung noch nicht kenne. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, wie das in letzter Zeit bei unserer Bundesregierung läuft, dass man jetzt sagt, ja, das wäre ja unfair gegenüber den Leuten, die sich in 30 Jahren dann mehr einschränken müssen. Deswegen sollen die sich in 30 Jahren genauso wenig einschränken wie wir. Weißt, dass es quasi in die andere Richtung fällt.
Ja. Aber du vergisst, dass es Wahlkampf ist schon. Und dass viele, viele Parteien und Abgeordnete, die damit zu tun haben, Altmaier und so weiter, glaube ich immer noch, dass die da schon drücken, dass die da gut aus der Sache rauskommen.
Selbstverständlich. Oder? Deswegen, ich kann aber trotzdem nicht sagen, finde ich gut, dass das jetzt abgeschafft wird, weil die neue Alternative wird sicherlich super geil. Da traue ich einfach unserer Regierung nicht mehr. Tut mir leid.
Das Ding ist halt einfach, dass ich das aberwitzig und albern finde, dass man sich einen Tag oder am selben Tag, als das Verfassungsgericht es gekippt hat, dahinstellt und sagt, ja, das ist ein guter Tag für uns. Das ist ein guter Tag für den Klima. Das ist euer Scheißgesetz, was ihr entwickelt habt, was euch jetzt um die Ohren gehauen wird. Und ihr stellt euch hin und sagt, ja, Gott sei Dank wurde das abgelehnt.
Ja, was? Wie oft man in letzter Zeit von CDU-Politikern hört, ja, da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, dass das in den letzten 10 Jahren die Leute halt einfach Scheiße gemacht haben und das haben die vergessen und bla bla. Und ich so, ja.
Ja, wer denn
reagiert denn seit so und so vielen Jahren? Es waren vielleicht andere Nasen, aber die waren immer noch am selben Gesicht.
Ja. Ja, es ist albern. Also, wie sich die Politik dabei verkauft hat, ist höchst albern.
Kleine Sachen habe ich noch.
Heiße Phase.
Die heiße Phase, ja. 2 Sachen, die mich selbst betreffen. Es gibt jetzt Raffaello als Eis. Finde ich sehr geil, schmeckt sehr gut. Bisschen klein, aber gönnt euch.
Bin ich halt raus, ne?
Es gibt auch Rocher und so ein Blödsinn alles so jetzt halt gerade. Aber ja, ich weiß, ja, ich ja eigentlich auch, aber ich weiß ja, wie das ist manchmal so. Also geringere Übel, so, ne? Und ich bin Onkel geworden diesen Monat. Ich habe keine Kinder, ich bin zum ersten Mal Onkel geworden. Ich freue mich, wenn der Konrad, das ist der Sohn meiner Schwester, das in 15 Jahren mal hört. Grüße! Ich wollte es nicht liegen lassen. Ja, soweit zum Monatsrückblick. Da muss ich euch was erzählen, und zwar folgendes. Ich sitze letztens beim Kumpel, und da läuft Werbung für irgendwelche Sender, keine Ahnung, da läuft Werbung für eine Sendung, die mich an was erinnert hat. Und zwar habe ich jetzt schon mehrmals gehört, dass es unter Frauen anscheinend irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ausdrücken soll, dass Frauen vielleicht das gut finden, bei ihren Partnern Pickel auszudrücken. Und ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich das total widerlich finde. Und ich habe das irgendwo gesehen im Fernsehen, dass da sich Frauen fast schon kloppen, wer das machen darf, ja. Und um auf den Anfangssatz zu kommen, es gibt jetzt Shows, in denen Pickel ausgedrückt wird. Und zwar, es gibt eine Show, die heißt Dr. Pimple Popper. Ich habe es nicht gesehen, es klingt genauso wahrscheinlich, wie es ist. Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr Werbung davon gesehen? Wie steht ihr zu dem Thema? Ist das widerlich? Warum im Fernsehen... Warum machen Frauen das? Machen Männer das auch? Ich habe keinen Plan. Bitte sagt irgendwas dazu.
Ich möchte keine Meinung zu diesem Thema. Was ist denn das für ein Quatsch?
Ist euch das bekannt, dass das
Frauen
dazu neigen, das zu machen?
Nein.
Ich habe das schon irgendwie mal mitbekommen bei Freunden oder Kumpels oder so. Mein Gott, ich bin ja auch im Heim groß geworden, ne? Wo du 6 Jahre wirklich, also ich habe 6 Jahre mit knapp 100 anderen Kindern, Jugendlichen in etwa in meinem Alter jeden Tag, jede Nacht verbracht. Natürlich halt nicht die ganze Zeit, aber ihr versteht, was ich meine, ne?
Ja.
Im selben Schloss. Und da gibt es auch dann ganz, ganz wenig intime Momente und im Endeffekt weißt du von jedem alles, sag ich jetzt mal. Und da gab es schon Leute, die es irgendwie sich gefreut haben, morgens am Spiegel ihre eigenen Pickel auszudrücken, was ich immer schon nicht verstanden habe. Ich kann dazu nur sagen, ich habe wirklich, wirklich viele Fehler, körperlich, geistig, menschlich, aber Pickel habe ich schon seit Ewigkeiten keine mehr und hatte ich auch nie großartig.
Ich bin da noch anfällig für, tatsächlich.
Aber es ist ja nicht schlimm, Pickel zu haben, aber das Bedürfnis, bei jemand anderen Pickel auszudrücken oder das zu sehen, das erschließt sich mir überhaupt nicht.
Ich wollte damit nur sagen, dass ich wahrscheinlich dann deswegen keine privaten sexuellen Erfahrungen oder romantische Erfahrungen damit habe, wenn das halt irgendwie passiert.
Also du drückst weder noch lässt du drücken.
Nee, aber ich sag mal so, sollte es Frauen geben, die das geil finden und sollte es Männer geben, die damit kein Problem haben, wenn Frauen das bei ihnen machen, sollen sie machen. Wie gesagt, jeder kann seinen Fetisch doch ausleben, wie er möchte, solange beide damit zufrieden und sich wohlfühlen. Ne?
Ja.
Aber muss es darüber Fernsehsendungen geben? Also ich habe diese Werbung gesehen und
das steht auf einem ganz anderen
Blatt. Es gibt ein US-Ding, das heißt Dr. Pimple Popper, das ist eine Dr. Lee, ja. Und es gibt einen England-Ableger, das ist Dr. Emma, ja. Und da ich das Thema irgendwo mal im Kopf hatte und irgendwo das rumschwirrte schon und ich dann diese Werbung gesehen habe von wirklich Dermatologen natürlich auch, die das machen. Also sind ja nicht irgendwelche Leute, die da wild umherrennen oder hast du mal einen Pickel mal ausdrücken. So ist ja nicht. Also die haben ja einen Auftrag. Es geht
um Menschen, die ein körperliches Problem damit haben, weil sie schwer unter Akne leiden oder ähnliches.
Das kann wohl sein, aber dieses...
Ja, aber das ist dann ja wieder was, ich sag mal, irgendwie, es gibt ja auch zum Beispiel irgendwie auf Join oder wie das Ding von RTL und nicht von ProSieben und dieses Online-Ding heißt, auch so eine Sendung, die heißt Mein Leben mit 300 Kilo, wo du Leuten dabei zugucken kannst, wie sie ihre 450 plus Kilo verlieren. So, das ist halt so eine menschliche,
weißt du, Voyeur halt, ne?
Früher gab es dieses Dingskabinett hier mit Bärtiger Lady und wie das alles, ne? Dieses, Kuriositätenkabinett. Und das ist halt.
Da würde ich aber zurückrudern, Basti, wenn du jetzt sagst, dass übergewichtige Menschen da sind und das ist so, das vergleichst du jetzt damit, das würde ich nochmal
rudern jetzt eine Runde. Nein, ich würde es damit vergleichen mit der Sensationsgeilheit der Menschen auf solche Persönlichkeiten. Natürlich, sie kriegen Geld dafür wahrscheinlich, dass sie sich im Fernsehen dabei zeigen, wie sie die Pickel ausgedrückt kriegen oder abnehmen.
Ist ja auch nicht schlimm, aber es gibt ja Leute, die gucken das.
Genau, aber das ist dann halt dieser Sensation, das ist diese Sensationsgeilheit, das ist dieser Voyeurismus, in anderer Menschen Leben reinzugucken, weil dein eigenes vielleicht davon ablenken soll, wie kacke dein eigenes Leben ist. So, und das ist dann halt so, ja, guck mal, den da. Der wiegt 450 Kilo. Mir geht's gut im Gegensatz zu dem.
Und ich also es ist das Voyeur Big Brother Phänomen wahrscheinlich, wa?
Es ist einfach dieses. Ja, es gibt noch Menschen, denen geht's beschissener als mir. Weil sie ein körperliches Leiden haben. Weil das habe ich zum Beispiel nicht so, dann kann ich mich besser fühlen. Und dahin geht halt diese Sendung so. Das ist halt nichts anderes als das, was du damals dann halt eine Bärtige Lady angeguckt hast oder ein Typ, der zwei Köpfe hat oder was weiß ich so, ne?
Es ging ja sogar so weit, es gab ja früher, in Deutschland gab es ja Völkerschauen. Habt ihr das schon mal gehört?
Nein.
Nee.
Das waren Menschenzoos. Also das war so in den 1910er, 1920er Jahren, sind die nach Afrika, nach Indien, Ozeanien gegangen und haben sich Familien von da geholt oder Inuit geholt. Und die sind dann in Deutschland quasi wie mit dem Zirkus, sind die verstehe. Halt... von Ort zu Ort und dann hat man die eingezäunt quasi gezeigt. Also wie eine, also das hieß Völkerschau, das war ein Menschenzoo. Krass, und dann hat man denen dabei zuschauen können, wie sie Feuer machen und wie sie Hühner rupfen und lauter so Quatsch. Und das ist da früher, also quasi da hat sich niemand was dabei gedacht, dass das quasi, ja, vielleicht nicht so menschlich toll ist, weil man, ja, 1910, 1920 hatte man ja überhaupt keinen, da hat man gedacht, ja, okay, Europa ist sowieso das Geiste. Mal schauen, wie diese, ja, hinterbliebenen Menschen aus Afrika oder Asien oder Antarktis leben und was weiß ich. Ja. Die sind einfach eingefangen worden, ey. Wie bei Wildtieren. Die sind einfach eingefangen worden und nach Deutschland gebracht worden. Das war in Deutschland ganz, ganz groß. Das war, glaube ich, also Deutschland war, was Völkerschauen angeht, war viel beliebter wie jetzt zum Beispiel irgendwie in England oder in Amerika oder was weiß ich, weil die da ja viel mehr durch die ganzen Kolonien und sowas hatten die ja viel mehr
Kontakt.
Die kannten das halt schon. Während die ganzen deutschen Kartoffeln, boah, krass, die hat ja eine dunklere Haut. Die ist sicherlich zurückgeblieben, keine Ahnung.
Also menschliche Zoos.
Ja, Völkerschauen hieß das.
Krass. Ich habe jetzt auch dieses Dr. Pimple Popper halt mal gerade gegoogelt. Ich habe mir den Spaß mal gegönnt. Das ist, also da, so wie ich das sehe, tatsächlich geht es dabei um, nicht einfach um Pickel ausdrücken, sondern es geht ja dabei um, Menschen zu helfen, die ein optisches Problem haben.
Also den ich hab nur die Werbung gesehen und musste gleich an dieses Thema, dass Frauen also da in der Beziehung dazu neigen, irgendwie beim Partner das machen zu wollen, irgendwie, musste ich gleich dran denken, deswegen musste ich das irgendwie hinpacken.
Also das kannst du, glaube ich, also nicht in Verbindung, weil da geht es, glaube ich, tatsächlich um wirklich Menschen, die ein Problem mit einer optischen Entstellung haben, wenn du so möchtest, die ein dermatologisches Problem haben an und das geregelt haben wollen.
Aber das heißt Pimple Popper.
Ja, also ich weiß. Pickel also, aber ich. Platzer. Ja, ich, weil das wahrscheinlich auch deren Hauptanliegen ist, aber.
Und weil es catchy ist.
Ja, weil es klingt halt besser als Derma Diaries.
Diaries of the Dermatologe.
Ja, klingt halt nicht sexy, ne? Sondern Dr. Pimple Popper klingt halt so. Ja, so nach Unterhaltungsformat halt dann wieder, ne?
Ja. Basti.
Ja.
An dieser Stelle kommen wir zum Tippspiel.
Ja. Shoutouts gehen raus an Chat Spectacular.
Grüße
gehen raus. Wir hatten beide Kontakt mit Chat Spectacular. wir können das Tippspiel immer noch nicht auflösen, weil nirgendwo es Informationen darüber gibt, wie diese Show ausgegangen ist. Wir haben beide mit Chat auf Facebook Kontakt gehabt.
Gechattet sozusagen.
Ja. Entschuldigung. und ja, das Ergebnis ist, er möchte die Ergebnisse irgendwann demnächst mal auf seiner Seite veröffentlichen.
Ja, kann er ja.
Das ist das, ja, kann er ja. Ne? So,
ein Ding.
Mal gucken, ob er das macht. Wenn nicht, dann ist halt der Status quo. Entweder wir warten so lange, bis irgendein Ergebnis kommt, oder es gibt halt einfach 0 Punkte und dann ist der Spieltag quasi null und nichtig, wenn man so möchte.
Wir könnten ja auch die ganzen Wrestler einfach anschreiben, die auf der Karte waren. Hey, kannst du dich noch an diese eine Show erinnern?
Mini-Videos von der Show, aber man sieht halt keine Ergebnisse. Ne? Ja. Also wir wissen ja auch, also keiner von unseren genannten Überraschungswrestler trat da auf, glaube ich.
Ja, fand ich komisch eigentlich.
Ja, kann ja wissen, dass Big Cass zu Impact wechselt. Also bitte euch, ja. Keiner mit rechnen. Basti, ich würde sagen, wir warten noch bis zur nächsten Aufgabe mit der Auflösung davon. Wenn dann nichts kommt, ja, dann ist halt ein
Baum. Gelitten.
So, ne?
Genau.
Aber wir haben trotzdem noch was Neues. Du hast was vorbereitet, beziehungsweise Philly hat was vorbereitet, alle haben was vorbereitet. Schieß doch mal los, was tippen wir
denn hier eigentlich? Außer du faule Sau.
Gar nichts. Ich bin der Captain, ich mache Befehle hier.
Ja. So, also wir, es gibt ja im WTR dieses Megaprojekt, was ja Philly betreut, die MWF. Die Multiverse Wrestling Federation.
Ja, ist richtig.
Spelled
it das heißt so.
Ich wusste das und habe das natürlich. Ich wusste es tatsächlich, ich habe es nur gerade irgendwie nicht präsent gehabt. Aber Philly hat uns von einer sensationellen Geschichte erzählt, die dort demnächst passieren wird. Und das ist das, was war das? Das Ultimate Survival. Nee.
Doch.
Doch, Ultimate Survival 4 haben wir mittlerweile festgestellt. Nicht 5, sondern 4. und wir dachten so, ja, okay, cool, das tippen wir. Worum geht es? Es ist im Grunde genommen ein Turnier, ähnlich wie von Chikara das Trios, King of Trios, aber mit mehr Teams im Survival Gedöns, so wie ich das verstanden habe, dass ja immer dann einer ausscheiden muss und also bis einer übrig bleibt, Lone Survivor ist oder so, ne?
Also wir müssen einfach sagen, dass es jetzt, diesmal ist es eine Fantasy-Sache, ja? Ja. Wir tippen ja alles Mögliche mal, ja? Wir hätten ja auch AEW oder sowas tippen können, aber das kann ja auch jeder. Diesmal tippen wir halt eine Fantasy-Sache und wir haben ja Glück, dass Philly hier gerade genächtigt hat bei uns und immer noch hier ist. Der kann ja jetzt mal erklären, was ist das überhaupt, Philly? Es ist ein Trios-Turnier, wie läuft das ab und dann, was tippen wir überhaupt hier?
Ja, also, erst einmal die MWF, ganz kurz gesagt, für alle, die es nicht kennen, die Multiverse Wrestling Federation ist quasi die Fantasy-Booking-Liga von Wrestling Talk Radio. Die funktioniert über den TNM-Simulator. Das ist ein Simulator, der unfassbar viele Wrestler drin hat und durch einen kleinen, sage ich jetzt mal, Trick, kann man auch Wrestler, die es noch nicht gibt, selber erstellen oder Wrestler, die keinen Import haben, noch dazu machen. Und damit gibt es quasi ja alle Wrestler der Welt. Wir haben aktuell 17 Mitspieler in der MWF und dadurch auch 17 verschiedene Ligen. Und man tut da in seiner eigenen Liga, hat man halt quasi ein festes Roster. Das kann man halt erweitern, verkaufen, kaufen, Dingsbums. Und mit diesem Roster muss man halt Shows, veröffentlichen, die dann mit dem Simulator simuliert werden. Und diese ganzen Ligen sind quasi für sich selber verschiedene Territorien. Und die Besten aus den Ligen werden dann immer zusammengewürfelt zu den Weeklies und zu den Pay-Per-Views von der MWF selber, wo man dann quasi gegen die anderen Ligen um Titel kämpft, um Stories, um was weiß ich nicht alles. Jetzt machen wir das schon sehr lange. Und ein jährlicher Pay-Per-View, den wir haben, ist der Ultimate Survival Pay-Per-View. Das ist eben jetzt die vierte Ausgabe davon. Und in diesem Ultimate Survival Pay-Per-View gibt es auch das Ultimate Survival Turnier. Und im Endeffekt ist das eigentlich eine Mischung aus King of Trios, Survivor Series und, wer das noch kennt, Bragging Rights. Und zwar Bragging Rights erstmal deswegen, wir haben 17 Ligen. 16 von den 17 Ligen nehmen an diesem Turnier teil. Und jede Liga stellt ein Team mit 5 Wrestlern aus ihrem Roster. So, wie bei King of Trios ist es ein, sobald du einmal verlierst, bist du raus aus dem Turnier. 16 Teams, das heißt Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und das Besondere ist aber, dass jedes Match ein Tag Team Elimination Match ist. Das heißt, wenn jetzt in der ersten Runde 5 gegen 5 kämpfen und das eine Team gewinnt und 3 bleiben übrig, ne, weil nur 2 eliminiert wurden, dann sind nur die 3, die übrig bleiben, in der nächsten Runde dabei. Dadurch kann es halt in der nächsten Runde zum Beispiel zu einem 3 gegen 1 kommen, 5 gegen 2, 4 gegen 4, alles Mögliche. Aha. Das ist das Besondere daran. Und wir tippen heute quasi einfach das Turnier durch. Und ihr könnt dann auch bei Kicktipp in einer vereinfachten Version mittippen. Und zwar gibt es bei den 16 Teams dann natürlich einen Turnierbaum. Einmal gibt es einen Finalist von der linken Seite, das haben wir genannt Turnierbaum A. Und einmal gibt es einen Finalist von der rechten Seite, das haben wir genannt Turnierbaum B. Und dann könnt ihr natürlich noch tippen, wer insgesamt das Turnier gewinnt. Das Ganze wird, wie gesagt, mit dem Simulator simuliert. Und man kann halt mehr oder weniger davon ausgehen, desto größer der Name ist, ja, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Match gewinnt. Generell ist aber alles möglich.
Also ich habe schon mal TNM benutzt. Ja, es gab auch damals im Internet ein paar Ligen, die das gemacht haben und so weiter und so fort. Da war nicht immer der größere Name gewinnt. Da gab es auch sehr, sehr viel Überraschung. Und mit der Zeit, mit den Jahren wusste, also es gibt natürlich neuere, die eingepflegt wurden und so weiter. Und es ist eine neue Version. Aber ab und an hat man dann gesehen, dass Leute, die sehr, sehr groß waren im realen Leben, überhaupt nichts gerissen haben in dem Simulator. Und das macht es auch noch spannender. Also es ist ja nicht, also wir tippen einfach nur. Ne? Ja. Was tippen wir jetzt genau und was tippen die Leute jetzt nochmal genau? Die Leute tippen, glaube ich, die beiden Finalisten und das Finale. Der
Sieger. Genau.
Der Sieger, ne? Basti, was tippen wir jetzt?
Wir tippen, so wie ich das jetzt verstanden habe, zumindest auch genau das, so wie ich das verstanden habe, Philly, ne? Oder tippen wir jetzt den ganzen, tippen wir das Ding einmal durch?
Also ich hätte euch vorgeschlagen, das einmal durchzutippen. Ich denke auch nicht, dass das so lange dauert, weil wir haben ja keine Hintergrund-Dings. Mhm. Ich sage euch halt die Teams, ne? Und ihr sagt, genau, das da oder das da. Und genau, ich schreibe mir das dann kurz auf, wen ihr genommen habt, weil dann kann, ja, ich nämlich auch gleich, ja, sagen, okay, Viertelfinale ist dann
gegen, genau,
und dann könnt ihr es auch gleich
sagen. Das wäre nämlich jetzt, dass du uns, dass wir dich jetzt alle 3 Sekunden fragen, wer war da nochmal in dem Team?
Genau, und deswegen mache ich das so, dass ich das dann auch aufschreibe, weil, genau, es kann ja dann auch dazu kommen, dass ihr quasi unterschiedliche Viertelfinals tippt. Richtig. Oder Halbfinals.
Okay. Das heißt aber, weil kurz zu eurer Info, ja, also ich kriege die Liste auch nochmal von Philly, wer wo drin ist, in welchem Team, ja, das werden wir dann, wird Willi in die Ausgabenbeschreibung mit einpflegen. Wird dann, könnt ihr dann da nochmal nachlesen, wenn ihr euch en Detail nochmal angucken möchtet. Ich möchte für Team, Fight Forever zum Beispiel sein, dann könnt ihr natürlich nochmal nachlesen, wer in diesem Team Fight Forever überhaupt drin ist, um da euren Tipp dahingehend
genau, und der Philly tippt diesmal nicht mit, nee, weil er Chef vom Bums ist. Wäre ja sonst
so. Weil ich es halt, weil ich es simuliere. Natürlich, das Ding ist auch, ich habe, obwohl ich die Liga leite und auch die ganzen Simulierungen mache, ich habe meine eigene Liga ja auch dabei. Zum Glück vertraut man mir und ich sag mal so, die ersten 2-3 Jahre habe ich auch absolut gar nichts gerissen. Deswegen kam das da selten auch dann zu den Problemen, warum, weil ich da so dabei bin. Ich habe es noch nicht simuliert, deswegen könnte ich genauso mittippen wie ihr, aber ich könnte es natürlich easy
machen. Aber wie bei allen anderen guten Gewinnspielen, die Direktteilnahme ist ausgeschlossen.
Eben, ja, genau. Aber damit ihr das Prozedere einfach versteht.
Ja.
Gut, wollen wir loslegen?
Jawohl.
Ja.
Gut, Match Nummer 1. Team Redemption Wrestling Worldwide. Das Team heißt Mount Rushmore. Und besteht aus dem Stable von Adam Cole, den Young Bucks, Kenny Omega und Paige. Das Team kämpft gegen das Nachwuchsteam. Und dieses wird entweder das Team NXT oder das Team Future Is Now Wrestling sein. Ich kann euch gerne einmal kurz vorlesen, ja, wie diese schönen Kreationen heißen, weil das sind alles erstellte Wrestler und Wrestlerinnen und erstellte Tag-Teams. Im Team NXT haben wir The Fallen Machine, Phil Waits. Wir haben Pia und wir haben das Fight Club Stable, bestehend aus Gregor MC, Chris Cross und Stefan Struve. Das Team Finn, Future Is Now Wrestling, besteht aus Jack Hard Knox, dem Tag Team Young, Dumb and Beautiful, Yana Toshiba und Endo.
Also Stefan Struve.
Ja, das ist ein
ehemaliger... Als Holländer solltest du das schon wissen, ne? Ist ja der Skyscraper.
Ja, jede Liga hat bei uns, oder fast jede Liga hat bei uns mittlerweile erstellte Wrestler. Und die sammeln sich quasi in der NXT-Liga nochmal extra, ja, weil durch Einsätze verbessern die sich. Und wir haben bei uns eine Liga, die heißt Dutch Extreme Wrestling.
Ah.
Und der hat Stefan Struve, weil er natürlich nicht in dem Simulator ist, als Wrestler selber erstellt.
Ah, okay, ist klar, verstehe. Aber es soll schon um diesen Stefan Struve gehen.
Genau.
Ja. Okay, ist klar. Aber ich sage also trotzdem, dass jetzt hier das Team Mount Rushmore gewinnt, weil, einfach
okay,
geltende Überlegenheit.
Mount Rushmore? Wie sieht es bei Willi aus?
Ich nehme das Team, in dem Philly Waits ist.
Okay.
Gut. Mount Rushmore hat einen guten Namen, aber das sind so Leute wie die Bucks und Omega und so. Keine Lust.
Kurze Anekdote. In der allerersten Fantasy-Wrestling-Liga, in der ich gespielt habe, das waren alles selbstkreierte Wrestler, da gab es einen Holländer, der hieß Fietje van Smöken.
Okay. Gut, ja. Nächstes Match. Das Team Mayhem City Wrestling heißt Legends of Elm Street, bestehend aus John Cena, Davey Richards, Eddie Edwards, Ronda Rousey und Scorpio Sky, gegen New Vixen Pro Wrestling, und das Team heißt Women's Evolution, bestehend aus Selena Vega, Lita Trish Stratus, Nyla Rose und Candice LeRae.
Boah, die sind ja beide nicht gut. ja, sorry. Aber ich nehme die Damen. Ich nehme die Damen. Okay. Ich dachte, bei dem Namen kommen jetzt ordentlich die Wrestlerinnen so, denn wurde es nicht besser irgendwie, aber ich nehme trotzdem die Damen, ja.
Ja. Also, wenn alles nicht andere passiert, als dass John Cena alle Damen gleichzeitig auf den Schultern zum AA durch die Gegend
wämst. Und im Team von John Cena ist auch noch Ronda Rousey drin als Dame.
Das kommt auch noch dazu. Also ich bin zu 100% auf der Seite von Teams hier. Nightmare on Elm Street? Nein,
Legends of Elm Street.
Legends of Elm Street.
Davey Richards und Eddie Edwards sind ein Tag-Team mit dem Namen Wolves of Elm Street.
Ah, okay, alles klar, cool. Ja. Nee, bin dabei, auf jeden Fall.
Also, dann das nächste ist Team SWA, das ist Supreme Wrestling Alliance Fun or No Fun House, bestehend aus Bray Wyatt, den Grizzled Young Veterans und der Hart Foundation 2.0, die wiederum besteht aus Teddy Hart und Brian Pillman. Nee, Schmarrn, Entschuldigung, Brian Pillman Jr. und Davey Boy Smith Jr.
Okay,
nicht das Teddy ist Hart. Gegen Team Big City Wrestling. Das Team heißt Who's Next und besteht aus Goldberg, der Killer Elite Squad, Miko Satomura und Kurt Angle.
Ich nehme die ersten.
Jo, SWA.
Also gerade Miko Satomura oder?
Ja.
Okay. Aber Goldberg und Miko Satomura in einem Team.
Und Kurt Angle und Killer Elite Squad. Also bestehend aus, auch Davey Boy Smith Jr. und Lance Archer.
Also da stehen zwei dann quasi sich zweimal Davey Boy Smith Jr. gegenüber.
Ja.
Das wäre witzig. Dann nehme ich aber trotzdem tatsächlich das zweite Team mit Goldberg, der Killer Elite Squad und Maiko.
Gut.
Dann ich aber uns, Basti.
Dann geht es weiter. Das ist der letzte von dem Baum. Geht es weiter mit Wrestling City, The City Council, Damian Priest, Conor McGregor, Brock Lesnar, John Morrison und Orange Cassidy. Gegen Team Real, The Phenomenal Family, AJ Styles, Pierre Warden, Chess und Death. Das ist ein selbst erstelltes Stable. Und Drew Galloway.
Boah, das ist schwierig.
Ja, dann nehme ich das Styles-Team.
Ich nehme das andere Team.
Ja, ist doch gut.
Ja.
Hast halt mal keine Punkte diesmal. Ist halt so.
PWA. Oh, ich glaube, ich habe eins übersprungen. Ja, das war schon das erste vom zweiten Turnier.
Okay.
Warum? So schlimm. Genau, also dann kommt jetzt noch davor. Das Team PWA, weiß gar nicht, was da für die... Power Wrestling Alliance, Water Rush, Legion of Doom, Hulk Hogan und British Bulldogs.
Alter.
Gegen WEW, World Elite Wrestling, die Elites, Elite, Stone Cold Steve Austin, Private Party, Shawn Spears und CM Punk.
What the fuck, das ist eine Kombi.
Ich nehme das erste Team, eindeutig.
Ich nehme okay.
PWA.
Ich nehme einfach, weil Punk im zweiten Team drin ist, nehme ich schon mal deswegen das zweite Team. Weil ich nehme das andere nicht, weil im ersten Team sind Hulk Hogan und Dynamite Kid drin. Nee, danke.
Also bist du bei WEW und vorher hat der Willi gesagt, er nimmt Real mit AJ Styles und du nimmst
das
andere Team.
Immer unterschiedlich bis jetzt, glaube ich.
Gut. Dann geht's weiter. Team Kamikaze, das Team heißt Best Friends, bestehend aus den Best Friends, also Chuck Taylor und Beretta, Mustache Mountain und Hiromu Takahashi. Das Team GWE, German Wrestling Entertainment, heißt Showstopper, bestehend aus Shawn Michaels, Hub Holland Hub, das ist ein Tag-Team bestehend aus Tankwa und Emi Sitochi. Und da sind im Team noch drin Fabian Aichner und Nigel McGuinness.
Ich nehme das zweite Team mit Nigel.
Ja, aber nur Nigel reicht es leider nicht. Also ich nehme das erste Team. Nur Nigel reicht mir nicht, auch wenn Emi Sitochi und Tankwa gute Leute sind. Aber
gut.
Das reicht mir nicht.
Kommen wir zum Team Raw. Das heißt Wheel of Mondays, bestehend aus Aleister Black, Killer Cross, Killer Kelly und dem Foundation Stable Tag Team Timothy Thatcher und Chris Hero.
Oh,
gegen gegen das Team Fight Forever, das heißt Outwork Everyone, bestehend aus Christian, Gran Metalik, Wolada Junior, Charistico und Alexander Wolf.
So, ich nehme die ersten.
Jetzt haben wir die erste Überschneidung.
Ja, mach okay, doch. Beide Raw.
Ja. Ja, sorry, aber gut. Team B, da sehe ich keinen Blumenblatt. Da ist Charistico mit dabei, das kann nichts werden.
Und dann das letzte ist das Team Triple A, das heißt Switchblades Vengeance, bestehend aus Jay White, Kaylee Ray, Asuka, Finn Bálor und El Generico gegen Dutch Extreme Wrestling, The Dark Order of Bullet Club Sanity, bestehend aus Hangman Page, Evil Uno, Stu Grayson, Killian Dane und Eric Young.
Also das zweite Team scheint sehr unterhaltsam zu sein, muss ich sagen.
The Dark Order of Bullet Club Sanity ist auf jeden Fall der beste Name.
Ich mich dünkt, du hast viele holländische Freunde da drin reingepackt, wa?
Wieso?
Weil ich in jedem Team irgendeinen Holländer drin habe oder so.
Nee, also wir haben einen holländischen Spieler, oder der hat zumindest eine holländische Liga hat, ja.
Ah, okay.
Das ist die DEW. Ich weiß jetzt nicht, wie du noch auf mehr Holländer kommst. Ach, weil Hup Holland Hup von der GWE.
Ja, verstehe, überall. Ja. So. Basti, ich nehme das Gegenteil von dir. Sag mal was.
Das eine war, ich hab's jetzt schon.
Jay White, Kaylee Ray, Asuka.
Das Team.
Ja, nämlich der zweite.
Und du hast DEW. Okay, dann haben wir im Viertelfinale beim Willi das Team NXT gegen das Team New Vixen Pro Wrestling. Also das Nachwuchsteam gegen das Frauenteam.
Ja, die Damen, ne?
Gut. Dann haben wir beim Basti das Mount Rushmore-Team gegen das Legends of Elm Street-Team.
Jetzt frage nicht, wer drin ist, sonst werden wir nicht fertig.
Ich nehme dieses Legends of Elm Street.
Genau, John Cena, Wolves, Ronda Rousey, Scorpio Sky.
Ja.
Gut. Dann, Willi, zweites Halbfinale, ist das Team SWA mit Bray Wyatt, Veterans Heart Foundation, gegen PWA mit Legion of Doom, Hulk Hogan, British Bulldogs.
Ja, Hogan und Bulldogs und so. Also die zweiten. Ne?
Gut, beim Basti haben wir das Team Big City Wrestling mit Goldberg, Killer Elite Squad, Satomura Engel, gegen WEW, das war... mit Stone Cold, CM Punk, Shawn Spears und Private Party.
Das erste Team.
Da reicht der Punk nicht mehr zum Sieg, oder was?
Nee, da nicht mehr.
Okay, dann haben wir beim Willi Real, das war das mit AJ Styles und dem Selbsterstellten und Drew Galloway und Wrestling City, und GWE, das war das, mit Shawn Michaels, den Holländern, Aigner und McGuinness.
Das Nicht-Styles-Team, das zweite, glaube ich, war
das. Das Deutsche?
Ja.
Okay. Beim Basti haben wir The City Council, Damian Priest, Conor McGregor, Brock Lesnar, John Morrison, Orange Cassidy. Gegen.
Alter, was ein Team. Wenn du dir dieses Bild vorstellst, wenn die nebeneinander stehen.
gegen Kamikaze, das war das Best Friends Team mit Mustache Mountain und Hiromu Takahashi noch dazu.
Boah, das ist doch eine schwere Kombi jetzt. Ich nehme trotzdem das erste, weil Connor und Brock in einem Team ist halt, ich glaube, auf Doom.
Ihr habt im letzten Viertelfinale beide das Team Raw mit Aleister Black, Killer Cross, Killer Kelly, Thatcher und Hero. Mhm. Der Willi hat es gegen Team Triple A. Das ist das Team mit Jay White, Kaylee Ray, Asuka, Finn Bálor, El Generico. Und der Basti hat es gegen das Hangman Page, Dark Order, Sanity Team. Eric Young, Killian
Dane. Ich nehme das erste Team wieder.
Raw?
Mit Killer Kelly
das Team. Das ja, genau. Warum heißt das eigentlich das Killer Team und warum ist nicht Killer Kowalski eigentlich in diesem Team mit drin?
Weil der leider nicht bei Raw ist.
Das ist sträflich. Verstehe ich nicht.
Das heißt, du nimmst nicht Raw, sondern
bitte
die anderen.
Bitte tippen Sie jetzt.
Na, ich nehme das hier, diese ganze Killer, die Killerbande.
Ach so, auch Raw, okay.
Ja.
Gut, dann das Halbfinale bei Willi. Das erste ist das Frauenteam gegen das PWA-Team mit Legions of Doom, Hulk Hogan, British Bulldogs.
Ja, Hogan und die Bulldogs. Da müssen die Frauen jetzt die Segel streichen. Dann ist das so.
Gut. Und beim Basti ist es das Legends of Elm Street Team gegen das Who's Next Team. Also John Cena, Wolves, Ronda Rousey, Scorpio Sky gegen Goldberg, Killer Elite Squad, Satomura.
Goldberg und Killer Elite Squad.
Gut. Und zweites Halbfinale von Willi ist das deutsche Team mit den Holländern, also Shawn Michaels, Hoppol und Hupp, Fabian Aigner, Nigel McGuinness gegen Raw, also wieder das mit den beiden Killers, Aleister Black und Thatcher Hero.
Raw. Das Raw-Team.
Basti, auch das Raw-Team und die Gegner wären das City Council mit Damian Priest, Conor McGregor, Brock Lesnar, John Morrison.
Boah, Alter, jetzt nehme ich aber das Team City Council.
Okay, und dann sind wir angekommen bei euren Finals. Beim Willi ist das Water Rush Team Legions of Doom, Hulk Hogan, British Bulldogs gegen das Raw Team bestehend aus Aleister Black, Killer Cross, Killer Kelly, Timothy Thatcher und Chris Hero.
Da muss ich, ich habe jetzt gerade nochmal mich umentschieden, ich nehme das erste Team.
Also das PWA Team.
Das oldschoolige Team, ja.
Gut. Und das Finale von
Basti
ist das Wrestling Council Team, also das City Council Team, Damian Priest, Conor McGregor, Brock Lesnar, John Morrison, Orange Cassidy gegen Big City Wrestling, bestehend aus Goldberg, Killer Elite Squad, Meiko Satomura und Kurt Angle.
Das erste Team war nochmal, das war mit Conor und Brock, ne?
Ja, genau.
Ja, das Team.
Okay. Damit haben wir das Turnier für euch durchgetippt. Ich bin gespannt. Interessant, dass ihr beide Raw so weit kommen habt lassen. Die haben das vorletztes Jahr gewonnen, das Turnier.
Okay.
Es war in einer anderen Besetzung, aber genau.
Der Philly ist ja nicht nur hier, weil er hier zufällig übernachtet hat. Ja? Der Philly ist ja auch da, weil er noch ein Thema hat, was wir letztes Mal nicht behandeln konnten. Philly, ja. Schieß mal los.
Also das Thema generell ist Leben im Ausland, vielleicht auch so ein bisschen Auslandssemester oder Work and Travel machen ja auch viele. Und meine Idee dahinter war, mich würde es einfach erst mehr einen interessieren, sind das Dinge, die ihr gemacht habt oder die ihr vielleicht noch vorhabt in eurem Leben? Und natürlich auch ein bisschen darüber reden, wie es bei mir im Oktober weitergeht. Das ist jetzt natürlich die Frage, was von beiden möchtet ihr denn als erstes machen? Möchtet ihr erstmal euch ein bisschen motivieren und zuleihen lassen von so meinen Plänen oder möchtet ihr erzählen, also, wie das bei euch so war?
Ich kann Thema sehr kurz machen. Ich habe keine Erfahrung mit Auslandssemestern oder Work and Travel oder ähnliches, gar nichts gemacht, gar nichts.
Also, aber würde es dich denn interessieren, das mal anzupacken oder bist du eher so ein Heimscheißer?
Ich bin ja nun mittlerweile im gehobenen mittleren 30er-Alter. Es wird wahrscheinlich eher rausfallen. Aus meiner Sicht gibt es genau eine Stadt im Ausland, wo ich gerne leben würde, wollen, tun. Und das ist Amsterdam. Mhm. Weil ich die Stadt sehr gerne mag und die Menschen dort sehr gerne mag und das so. Ich weiß nicht, das Ding ist halt einfach immer, dass du nie sagen kannst, bleib niemals zu lange dort, wo es dir vermeintlich am schönsten gefällt, weil sonst fällt dir auf einmal auf, dass es gar nicht so toll ist, da zu sein.
Ja, ich habe einen Kumpel, der, Kumpel ist vielleicht, ich kannte jemanden, ne, mit dem habe ich Schulabschluss gemacht und der ist Surflehrer oder sowas nach Amsterdam. Und hat da.
Kann das surfen?
Man kann da Surfunterricht geben, ja. Also okay. Man kann da nicht surfen, aber der unterrichtet quasi Kinder und Jugendliche mit überhaupt erstmal auf dem Board stehen bleiben halt so diese Grundsachen. Ja. Und dann haben die halt natürlich diese Teile, wo du das dann auch wirklich üben kannst, diese Simulatoren, sage ich jetzt mal. Zumindest stelle ich mir das so vor, weil ich habe noch nie mit ihm wirklich drüber geredet. Aber dass es da keine hohen Wellen gibt und so, ist klar. Genau. Und ich weiß aber von dem, dass der gesagt hat, er geht da jetzt mal den Sommer hin. Und Amsterdam war auch immer so seine Stadt. Und er hat gesagt, er kommt, wenn halt die Saison vorbei ist, dann kommt er halt auch wieder zurück. Ja, und der ist immer noch da. Also, scheint wohl gut zu sein. Meine Mutter zieht am 1. Juni offiziell nach Holland. Von Augsburg weg hat sich ein Trailer beziehungsweise zwei Trailer bauen lassen und geht jetzt auf den Campingplatz nach Holland ab dem 1. Juni. Hat da ein Grundstück direkt am See und das ist derselbe Campingplatz, wo meine Tante auch schon einen Trailer stehen hat.
Okay.
Ja.
Das Klischee ist zu 100% erfüllt, ne? Also.
Ja. Also meine Mama hat ja Grundbesitz auf Sansibar, wo wir dann eben gleich auch noch dazu kommen werden. Aber die wird jetzt quasi komplett aus Deutschland weg. Also dann 3 Monate im Jahr in Holland, 9 Monate im Jahr in Afrika. Und bin ich mal gespannt. Ja.
Ich muss mal ganz kurz anfügen, ich hab auch kein Auslandssemester gemacht. Ich gehe auch stramm auf die Ende 30 zu. Und ich habe aber noch vor, wenigstens ein halbes oder ein Jahr im Ausland zu wohnen. Also ich will das unbedingt noch machen. Ich weiß noch nicht, wo. Meine Freundin hat damit Erfahrung schon. Ich denke mal, wir werden da was Schönes finden. Also bevor ich mich hier irgendwo längerfristig zur Ruhe setzen sollte, was nicht in Berlin passiert, werde ich nochmal vielleicht Spanien oder so probieren. So mal ein halbes oder ein Jahr. Vielleicht auch länger, wenn es toll ist. Wer weiß das schon mal. Mich reizt das schon. Ich habe auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, im Podcast bei uns, dass mich das schon sehr reizt. Einfach mal allein aus dieser Bequemlichkeit Deutsch sprechen zu müssen oder ein bisschen zu wissen, wie was funktioniert. Also was immer dieses Kribbeln, was im Urlaub so ist. Hier spricht keiner, also ich kann natürlich auch durch Wedding gehen, da spricht auch keiner meine Sprache in Berlin, ne? Aber allein dieses, mich versteht hier keiner, ja? Oder ich muss gucken, was ist hier Währung oder wie wiege ich hier was ab im Supermarkt oder sowas halt. So, das reizt mich halt irgendwie, sich da reinzufinden und natürlich auch mal einen anderen Schlag Leute kennenzulernen. Ne? Also es gibt halt nicht diese typischen Griechen oder diese typischen Spanier oder typischen Italiener. Es gibt halt überall regionale, andere Völkchen sozusagen, andere Schlag Menschen. Und das reizt mich schon, auf jeden Fall. Ja.
Dann würde ich auch gleich mal noch einen Musikwunsch dann schon mal zu raushauen. Wie zu Hause. Alligator featuring Santiano.
Schon wieder Alligator?
Ja. Geht immer.
Oh.
Schick ich dir dann. Boah. Ist tatsächlich ein schönes Lied.
Ja.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne doch so nah ist manchmal?
Ja.
Nee, also ich könnte mir das auch durchaus vorstellen. Ich weiß nur nicht, weil ich, weißt du, ich habe schon manchmal Probleme, irgendwie 2 Tage irgendwo anders zu sein. Weil das ist dann nicht mein Bett und das, ich bin so, ich bin gern zu Hause, tatsächlich, muss ich sagen.
Heimscheiße halt.
Nein, nicht Heimscheiße ist ja wieder was anderes, ne? Aber ich habe gerne meine gewohnte Umgebung um mich herum. Das kann man so sagen. Ich mag es gerne, woanders zu sein, aber nicht allzu lange. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich nicht am Ende derjenige wäre, der nach 2 Monaten wieder nach Hause geht, weil.
Naja, aber wenn du vorhast, 2 Monate zu sein irgendwo, dann ist es ja nicht mal nur für 2 Wochen oder 3 Wochen im Urlaub, sondern du weißt ganz genau, ich werde erstmal hier bleiben und nicht, dass ich jetzt innerhalb von 2 Tagen wieder mit Zug, Bahn, Bus oder keine Ahnung, Flieger zu Hause bin, sondern ich werde erstmal hier bleiben. Also wenn du, ich bin ganz viel umgezogen in meinem Leben, ja, dann wohne ich jetzt halt hier. Dann ist das jetzt so. Und dann komme ich auch schnell irgendwie klar. So.
Ja, aber ich kenne halt so andere Städte oder andere Länder halt nur aus Hotelzimmern. So, ein Hotelzimmer ist für mich, hat nie was mit zu Hause zu tun hat, sondern ein Hotelzimmer ist so ein Ort, wo man sich aufhält, weil da ein Bett steht und abends und morgens gibt's da Frühstück. Mhm. So, das ist so, ich mag Hotels nicht. Ich mag Hotels überhaupt nicht. Wirklich nicht. Also gar nicht. Ja. Da habe ich dann lieber eine Ferienwohnung zum Beispiel. Das ist so dann, das sieht dann zumindest ein bisschen nach zu Hause aus, so nach einer Wohnung aus und nicht einfach so einem sterilen Raum mit einer Minibar so und einer kleinen abgepackten Packung Shampoo und sowas. Das mag ich halt nicht so, bin ich nicht so der Fan von. Aber wie gesagt, ich glaube, dann wäre Amsterdam halt wirklich so eine Stadt, wo ich mit den Menschen auch vor allem klarkommen würde, im Groben und Ganzen.
Wobei Amsterdam auch so bunt ist, dass du gar nicht sagen kannst, das sind
Amsterdam. Ist Amsterdam, sondern es gibt halt alle, es ist ja so ein Melting Pot halt einfach so, wo alles.
Wie Berlin wahrscheinlich, ne? Wo alle, je nachdem, welche Windrichtung du einschlägst, völlig andere Leute auf dich warten, ne?
Ja.
Und wo jeder Kiez einfach so eine Mini-Stadt ist für sich so ungefähr. So kannst du auch durch Berlin gehen und kannst innerhalb von einer Stunde, denkst du, bist durch sechs Städte gelaufen und sind nur andere Kieze. Sind aber völlig verschiedene Leute und die Mentalität oder was es zu essen gibt oder zu trinken und was es überhaupt Angebot gibt, ist völlig anders. So. Also von Großstadt bis Dorfmilieu kriegst du hier kannst du in einer halben Stunde alles wechseln hier.
Ist schon das Geile an Amsterdam, finde ich, ist zum Beispiel, dass es meinem Ernährungsstil sehr gut zu Pass kommt, weil es da unglaublich, also ich glaube, ich habe noch nie eine solche Dichte an veganen Restaurants wie in Amsterdam gesehen, wo du wirklich sagst, ja, ich kann heute hier essen, wollte ich da essen, dann gehe ich da essen, dann gehe ich da essen.
Aber Holland also, generell, also in Holland wird schon, was ich so, also meine Familie kommt aus Holland, ne, wisst ihr ja, wenn ich so in Holland bin, ich habe schon immer das Gefühl, in Holland wird extrem wenig, aber dann qualitativ extrem hochwertig Fleisch gegessen. Ja,
solange es keine Frikandeln sind, ne?
Wollte ich gerade sagen, ja, es gibt natürlich auch diese Fastfood-Kultur. Es ist alles gut. Aber generell achten die Holländer ja extrem auf ihren Körper. Also die sind ja auch immer sehr hübsch, sauber, Schmuck. Und die,
uiuiui. Da ist jemand von seiner Nationalität aber überzeugt hier.
Nee, das muss ja nichts Gutes sein. Weißt du, das ist nämlich gerade das Nächste, was ich sagen wollte. In Holland passiert auch unfassbar viel Bodyshaming. Wenn du da einfach übergewichtig bist, ja, oder sagen wir mal, einfach nicht hübsch gekleidet bist bei bestimmten Anlässen oder so, dann wird nicht nur über dich geredet, sondern dann wird dir das auch einfach direkt, jetzt bin ich ja auch jemand, der in den letzten fünf Jahren oder so immer wieder weiter zugenommen hat. Ich mag meine Verwandten in Holland unfassbar gerne, aber wenn ich da ankomme, dann habe ich mir halt erstmal anzuhören, dass ich fett geworden bin. Und das macht man, und ich würde sagen, das macht man in anderen Nationalitäten vielleicht nicht so direkt
und korrekt. Macht man das da aus Gehässigkeit oder macht man das aus
Direktheit vielleicht?
Aus Direktheit, einfach so, weil du so, dass du, guck mal in meinen Arm, du dicke Junge.
Nee, also normalerweise, man sagt ja immer, die Holländer wären ganz offen und so. Schwierig immer zu sagen, Holländer, Holländer hier, Holländer da, ne?
Ja, klar.
Allgemeiner jetzt viel. Aus meinen Erfahrungen ist das extrem so in Holland. Die sind sehr offen und so, aber echte negative Sachen, schwierige Themen werden eigentlich nicht besprochen. Mhm. Unangenehme Dinge werden, darüber redet man eigentlich gar nicht.
Mhm. Also ist Louis van Gaal quasi der Klischee-Holländer eigentlich.
Kann man so sagen. Nee, und auf jeden Fall, wenn du da mal irgendwie da hinkommst, dann die halt wieder sagen so, boah, ey, du musst jetzt, die sagen das schon jetzt eher so auf dem, hey, wir mögen dich und wir machen uns Sorgen, Trip, schon fast, ne? Aber trotzdem, ich meine, man weiß es ja selber, wenn man irgendwie zugenommen hat oder so. Aber zum Beispiel, kann es mich halt noch super dran erinnern, ich war mal nach 2 Jahren oder so mal wieder bei einem bestimmten Teil von der Familie und dann sind wir in Maskantje gewesen. Weiß ja nicht, ob ihr das kennt von New Kids. Das ist der Ort von der Serie New
Maskantje. Kids. Maskantje. Genau. Also ich kenne New Kids so halb, so vom halb hingucken und halb weggucken, so. Aber ich habe überhaupt keinen Plan. So.
Genau, und wir sind extra dahin gefahren, weil da ja auch alles noch so aussieht, wie das gedreht wurde.
Okay.
Und haben halt dann so verschiedene Fotos gemacht, halt genau wie in der Serie. Und dann sage ich halt, bei irgendeinem Foto habe ich halt irgendwie gesagt so, boah ey, das kann ich fast nicht hochladen, da sehe ich so dick drauf auf und aus. Und normalerweise sage ich jetzt mal vielleicht in Deutschland oder Familie, dann kommt halt irgendwie sowas wie, ah ja, Quatsch, irgendwie bla bla. Aber da kommt halt dann sowas wie, ja, du bist ja auch fett. Musst halt abnehmen oder bla bla. Und das Schlimme ist, die sind da halt auch einfach alle so groß und schlank, dass sie das einfach erlauben dürfen, da so gehässig zu sein. Aber schön ist es nicht. Nee, Thema beendet. Worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, was ich euch mal ein bisschen genauer erzählen wollte. Am 3. Oktober fliege ich nach Sansibar.
Ja, okay. Also. Ja. Da wissen wir noch nicht, wie die ist mit dem WTR so, ne?
Ja, also mittlerweile verdichtet sich immer mehr und mehr, dass ich da eine ziemlich krasse Internetabwesenheit haben werde in der Zeit.
Mhm. Habe ich mir schon fast gedacht.
Weil das WLAN, was da zur Verfügung ist, kannst du eigentlich vergessen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Das wird halt reichen, um WhatsApp-Nachrichten hin und her zu schicken. Und ich glaube, das war's. Auf jeden Fall habe ich mir da ein Bungalow für 6 Monate gemietet. Ich habe auch nur den Hinflug Ich habe genug Geld auf der hohen Kante, um erstmal ein halbes Jahr da wirklich absolut nichts zu tun und nur das, was ich machen wollen würde, beruflich oder so, dann einfach anzupacken. Und ja, da freue ich mich extrem drauf. Ich denke, dass aktuell eine Phase, auch durch Corona, letzten Jahr oder so, wo man ja das richtig abfeiert, einfach mal weg aus diesem ganzen Scheiß und irgendwo zu sein, wo das eigentlich mehr oder weniger nicht mehr rund um die Uhr du das Gefühl hast, dass es einfach da ist. Ja, und das andere Thema ist, dass ich ja eine ganz große berufliche, private Katastrophe-Krise hatte letztes Jahr. Und ich einfach dann im Oktober, also im August läuft mein Vertrag bei der Stadt Augsburg aus, dann werde ich das alles vorbereiten, dann werde ich nach Sansibar gehen und auch einfach mal durchatmen und loslassen, dass ich das überstanden habe. Und dann tatsächlich auch ein bisschen in der Ferne vereinsamen, das ist schon mein Ziel, ein bisschen zu vereinsamen, damit ich mal mit meinem Kopf wirklich genau überlegen kann, wie ich denn weitermache, ob ich mir zutraue, weiterhin in diesem beruflichen Feld zu arbeiten und sowas, also wirklich auch so ein ganz klischeehafter Selbstfindungstrip, weil da ist ja nicht viel, wo ich da hingehe. Ja, meine Mama hat da mittlerweile 2 Bungalows stehen. Genau.
Also machst du denn, wenn ich so unterbreche, machst du denn erstmal ein halbes Jahr gar nichts?
Ja,
also wirklich mal wirklich sondieren oder willst du da irgendwie, also guckst du mal in die Ecke oder versuchst einfach für dich zu entscheiden, wo es hingeht?
Also ich werde auf jeden Fall mir nichts vornehmen und ich werde mich auch für nichts verpflichten.
Ja.
Es gibt da schon viele Möglichkeiten, volontärmäßig was zu machen. Oder auch mal einfach mit Leuten, die man da, ich kenne da ja durch meine Mama, die da eben jetzt mehr oder weniger lebt seit Jahren, ja auch sehr, sehr viele Locals, wo man mal sicherlich mal für ein paar Wochen im Schildkrötenkrankenhaus aushelfen kann und lauter solche Erfahrungen sammeln. Aber ich werde mir nichts verpflichten, nichts auferlegen. Es gibt da auch von UNICEF was Cooles. Ich werde da überall mal reinschnuppern, reinschauen, aber sobald die sagen, ja, dann unterschreiben Sie bitte hier, das sind monatlich 200 Euro und dann müssen sie 20 Stunden die Woche kommen. Das werde ich nicht machen. Genau, also ich lasse mir das eben alles offen. Und das Gute ist, dass ich halt, wie gesagt, ich bin finanziell nicht darauf angewiesen, arbeiten zu müssen, um ein halbes Jahr da zu bleiben. Ein halbes Jahr funktioniert auf jeden Fall ohne Arbeiten. Und alles Weitere müsste man halt schauen. Ich könnte da natürlich dann auch in einem Luxushotel als europäischer Erzieher ja auch super als Animateur arbeiten, die nehmen dich
ja mit Kusshand.
Ja, genau. Das heißt, es würde auch gehen, länger da zu bleiben. Aber mal schauen, vor 2 Jahren war ich für 2 Monate da und ich war am Ende ziemlich happy, nach Hause zu kommen.
Okay.
So ganz Kleinigkeiten, zum Beispiel die Sanitäranlagen da, Duschen und sowas. Das wird alles nur, also es funktioniert alles nur mit Salzwasser oder mit Meerwasser. Und ich hatte 2 Monate lang das Gefühl, klar, du bist die ganze Zeit im Swimmingpool oder im Meer, aber ich hatte nie das Gefühl, dieses Duschgefühl, dieses Reinheitsgefühl einmal. Und das ganz Schlimme war, ich bin ja auch jemand, der extrem krasse Haarentfernung betreibt. Also Rasieren, Waxing, immer bei mir muss eigentlich am liebsten immer alles glatt sein. Und vor allem, wenn ich dann viel Zeit habe und viel oben ohne rumlaufe, dann sowieso. Ich habe mich ständig unter einem laufenden Salzwasserhahn rasieren müssen. Das hat mir wirklich den Nerv geraubt. Das
war
ganz, ganz schlimm. Und ja, und dann gibt es da keinen Käse zum Beispiel. Solche Kleinigkeiten, einfach, wo ich dann nach 2 Monaten gemerkt habe, boah. Aber ich denke, wenn man da hingeht, wirklich mit dem Mindset, wie du schon gesagt hast, ich lebe jetzt hier, dann auch nicht mehr. Da bin ich ja auch zum Beispiel jeden Tag essen gegangen. Das wird für ein halbes Jahr nicht funktionieren. Da muss ich halt auf den Markt gehen und einkaufen und kochen. Und ich habe ja, wie gesagt, kein Hotelzimmer, sondern ich habe ja einen kompletten Bungalow da, auch mit Pool. Süßwasserpool auch noch, also mit Leitungswasserpool quasi. Also ja, nicht Leitungswasser, aber ihr wisst, was ich meine, halt kein Salzwasser. Ja, ich glaube, das wird ziemlich cool mit eigener Küche und so. Und dann schauen wir mal, wann ich und wie ich zurückkomme und wie es mir dann geht.
Aber kannst du warst ja schon mal 2 Monate da, hast du gesagt gerade, ne?
Ja.
Kannst du dir zum Zeitpunkt jetzt vorstellen, da zu bleiben?
Nö, weil dafür, dass ich da bleibe, müssen eigentlich 2 Dinge passieren. Erstens, ich muss merken, dass ich sozial dort akzeptiert werde und mir auch einen Freundeskreis oder irgendwie soziale Strukturen aufbauen kann und ich nicht wahrgenommen werde als der Weiße, der hier einfach ein bisschen gar nichts macht. So. Also es muss, ich muss mich da wertig fühlen und nicht irgendwie einfach als der, was weiß ich nicht. Und das andere ist, ich bräuchte auf Dauer einen Job. Und es ist ganz, ganz schwierig, da auf Sansibar, denke ich, für auf Dauer einen Job zu finden, der nach europäischen Standards halbwegs bezahlt wird. Mhm. Die haben zum Beispiel da einen gesetzlichen Mindestlohn von 1,30 Euro umgerechnet, die Stunde oder so. Okay. Wovon du da wiederum relativ viel kaufen kannst, aber halt ja trotzdem schwierig. Und ich denke halt einfach, die zum Beispiel jetzt, wo wir das mit Animateur, da wirst du ja eigentlich auch hauptsächlich in Verpflegung und Unterkunft bezahlt.
Ja.
Das bräuchte ich ja in dem Sinne nicht. Deswegen, da müsste mir schon irgendwas in den Schoß fallen, dass ich da auf Dauer bleiben kann und da auch, mich dann auch gut dabei fühle. Die einzige Idee, was ich irgendwie noch so hatte, wäre so ein Privat-Daycare aufzumachen für irgendwelche reichen Weißen, die...
Da musst du aber einiges beachten, glaube ich. Also gerade...
Ich glaube auch Sansibar gar nicht.
Nee.
Also durch die beste Freundin von meiner Mama, die da hier ihr Bungalow-Dorf da gegründet hat, die hat bis heute hat die weder irgendwelche Permits noch irgendwelche Ausschanklizenzen oder was weiß ich. Die gibt es in Nungwi, so heißt dieses Dorf, was da ist. Seitdem die das gegründet hat, gibt die monatlich den Häuptling von da Geld, dass sie das machen darf und dass sie das Land besitzen darf. Und die hat keine Ausschanklizenzen, keine Arbeitsverträge mit ihren... Da passiert alles auf Wort, alles auf Handschlag. Deswegen denke ich, das wäre gar nicht so das Problem. Und wenn du dann irgendwelchen reichen, weißen Hoteliers die Kinder für ein paar Stunden abnimmst oder so, ich glaube, da geht schon was... Wenn du sagen kannst, ja, hey, männlicher Erzieher, europäischer Erzieher und alles Mögliche. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
Was mich nochmal interessiert, ganz kurz, wie sieht es denn da aus mit sexueller Orientierung? Also
ganz ist das ganz schlimm,
ja. Hart oder wie läuft das da? Erzähl mal, weißt du, einen Eindruck gewinnen können irgendwie?
Ja, also generell ist das Problem auf Sansibar eigentlich, dass da viele Gesetze von Tansania offiziell gelten. Aber Sansibar hat keine Polizeipräsenz. Also Sansibar hat quasi in der Hauptstadt ein Polizeipräsidium, das war's. Und ich habe da noch nie Polizisten gesehen. Und deswegen werden auch diese ganzen krassen Gesetze nicht umgesetzt. Zum Beispiel, wenn ich von meinem Bungalow zum Strand gelaufen bin, ja, da bin ich an so vielen Grasplantagen vorbeigelaufen und so. Und generell ist aber der Anbau, der Besitz, der Konsum und das Handeln von Cannabis, da steht da eine lebenslange Haft bzw. eine Todesstrafe drauf. Und dasselbe ist auch, es besteht auch eine lebenslange Haft auf homosexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit. Aber es gibt niemanden, der das kontrolliert, der da irgendwie was sagt. Ich habe einmal, denke ich, ich habe ja so ein Gay da, sage ich jetzt mal. ich habe einmal, denke ich, einen homosexuellen Mann, der als Strandfriseur, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Dreads drehen, okay. Braids machen und sowas, Conros machen am Strand für Touristen und auch für Locals, Haare abrasieren, was weiß ich, flechten und so. Und der sah mir sehr, sehr homosexuell aus und selbst bei dem konnte ich es halt irgendwie nicht sagen, weil, wie gesagt, wenn man sich da irgendwie in der Öffentlichkeit, es kann halt, wenn es jemand Falsches sieht und dir jemand ans Bein pissen will, ganz schlimm sein, aber an sich, jeder bricht da dauerhaft Gesetze, die es gibt und nie sagt irgendjemand was, weil es da einfach keine Polizeipräsenz gibt.
Okay.
Ja. Schwierig.
Schwierig, ja.
Gehen möchte, aber generell, also da, die tun auch ganz offen mit Drogen handeln und Drogen anbieten, da auch mit Schildern und so, auch nicht nur Cannabis und so. Gibt auch, teilweise haben die auch Affen mit sich dabei und die Affen haben dann quasi die Drogen um den Hals, um nochmal so ein bisschen mehr für Touristen so, hey, hier kannst du dir von dem mal eine Nase holen und so. Und theoretisch, wenn das jemand anzeigen würde nach dem Gesetz, würde es darauf entweder lebenslänglich oder Todesstrafe, ich weiß es gar nicht. Ja, es toll, ist halt schön. Ein hardcore-muslimisches Land. Ne? Es gehört halt zu Tansania. Ach so,
muslimisch. Okay. Ja, also es gibt, für mich heißt es jetzt, es gibt schweineharte Gesetze,
ja.
Der ich auch nicht leben könnte wahrscheinlich jetzt. Aber es liegt daran, ob es wer sieht, ob es wer vollzieht, vollstreckt, ob es irgendwas wie eine Anzeige gibt oder ob vielleicht die Pfoten abgehakt werden, wenn du dann Join drauchst oder andere Sachen machst. Das klingt jetzt nicht so spannend für mich. So.
Ich sag mal so ganz, ganz, ganz kurze Anekdote, um da nochmal den Vergleich bei uns hat, als wir da mal waren, mal ein junger, erwachsener Europäer, der da auch wohnt, besoffen auf der Straße ein Kind totgefahren. Und der hat der Familie Geld gegeben als Entschuldigung und damit war die Sache abgetan. Also, wie gesagt, ich glaube, da wird einfach sehr, sehr wenig offiziell verfolgt, solange das irgendwie geregelt wird. Irgendwie, da halten sich, glaube ich, alle raus. Da gibt es auch kein öffentliches, staatliches Interesse, glaube ich, irgendwas zu.
Okay.
Ja.
Krass. Und hier brauchst du für jede Gartenlaube, musst du hier einen Antrag von 3 Jahren stellen. Das ist schon.
Ja,
ganz so anders. So.
Krass. Ja, aber ich sag euch dann Bescheid, wenn ich zurückkomme, wie es war.
Ja, du kannst uns ja wenigstens WhatsApp von deinem Pool schicken, zum Beispiel, von deiner Hütte da oder von deinem Trailer da oder so.
Ja, das kann ich ja für die Ausgabenbeschreibung. Ich habe ja schon ganz viele Fotos davon.
Oh ja, gerne.
Gerne. Dein letztes Ausgabenbeschreibungsbild ist übrigens online. Ja, kann man nachgucken bei Instagram. Ja, ist schon alles da. Philly, war es das mit dem Thema erstmal oder wolltest du
noch irgendwie
hinaus? Dann sag's ruhig, wir sind ja jetzt gerade drin. Aber
ich wollte das einfach mit euch teilen und ich habe halt eigentlich gedacht, höchstwahrscheinlich, ihr seid ja Männer von Welt, habt ihr auch große Erfahrungen. Aber ich finde es zumindest interessant, dass ihr es in euren alten Tagen, wobei ihr beide noch extrem jung aus seid, ich glaube, wenn wir drei nebeneinander stehen würden, da würde man nicht denken, dass wir irgendwie dann nochmal 10 Jahre zwischen uns haben.
Ja, wenn du neben mir stehst, sieht man mich ja nicht. Du fällst ja auch auf. Also wenn du hinter mir stehst, sieht man auch nur dich wahrscheinlich. Also.
Könnte mich da wahrscheinlich auch noch mit einreihen. Also.
Genau, und Basti und ich, wir nehmen uns ja auch nicht viel, so Größe und Breite und so. Also, ne?
Schau dir an, ich war letztens wieder weg.
Wir würden dann sonst zum Mount Rushmore kommen als Abschluss dieser Ausgabe. Ich
dachte, das Tippspiel hatten wir schon.
Ich habe es überlegt, ob ich es mit reinnehme in die Überbrückung gerade, aber gut. Aber das haben wir und Rushmore nicht weit gekommen, glaube ich. Bei mir jedenfalls nicht.
Ja, es ist übrigens mein Team.
Ach so.
Aber ich habe letztes Jahr gewonnen, deswegen.
Dann schon mal Glückwunsch zum Namen.
Ja, danke.
Mount Rushmore, präsentiert vom Clubhouse.
Aber Basti, willst du sagen, was das Thema von Mount Rushmore ist diesmal?
Ja, ich hab endlich mal wieder ein Thema gefunden, wo ich sage, wo alle gesagt haben, ach ja, doch, ne, kann man machen. Und zwar Berufe oder Berufswünsche als Kinder, was man so werden wollte, als man klein war.
Das ist eigentlich eine coole Bezeichnung. Sonst sagt man zu Kindern immer, was möchtest du denn werden, wenn du groß bist?
Ja,
das
ist
halt Quatsch, ist eigentlich, was, ne? Was wollten wir mal werden, als wir klein waren?
Ja. Ich hab klein ein bisschen breiter gefasst. Also so mit bis so, sagen wir mal, 13, 14 so.
Ah ja, das ist gut. Weil ich habe mir früh, in meinen frühen Jahren, entweder keine Gedanken über meine berufliche Zukunft gemacht oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ja. Also ich würde auch sagen, das Kleine streichen wir raus, sonst würden wir immer noch suchen, nicht wahr, Basti? Als wir jünger waren, ich würde vorschlagen, dass Basti anfängt, Philly als Gast dazwischen grätscht und ich einfach den Schluss mache, wenn ihr möchtet.
Ja. Ist das in Ordnung? Ja. Dann fange ich an mit dem, so ich habe mir das jetzt so sortiert von wie jung ich war bis zu meinem ältesten Ich. Und mein jüngstes Ich hat in seiner Kindheit, in seiner Stadtwohnung im Garten Hühner gehabt.
Oh, wie geil.
Ja, wir hatten Hühner.
Damit kriegst du mich ja.
Wir hatten so einen kleinen Hühnerstall im Garten, wo jeder, also ein Kumpel, der oben drüber gewohnt hat und ich, jeder einen Zwerghuhn besessen haben.
Und du wolltest Hahn werden.
Ich wollte professioneller Hühnerzüchter werden.
Er wollte bei KFC arbeiten.
Oh. Hühner, also nicht Bauer oder nein, sowas, sondern Hühnerzüchter, richtig.
Ja, weil ich damals so eine romantische Vorstellung davon hatte, dass es ja genau so ist und man gar nicht anders Hühner halten kann.
Ne? Okay. Das muss ja genauso sein, das, was man heute als glückliches Huhn bezeichnet.
Hast du denn als angehender Hühnerzüchter eine Lieblingsrasse?
Das gemeine Huhn. Weiß ich nicht. Ich kenne keine.
Dann schmeiße ich mal die friesische Möwe rein, denn wenn ich Hühnerzüchter wäre, würde ich mir die reinpacken. Googelt einfach. Gut, Hühnerzüchter. Ja. Philly, erzähl was.
Ich habe das genauso gemacht mit dem Chronologischen. Ich hatte aber, als ich so drüber nachgedacht habe, wenn ich Berufswünsche hatte, ich hatte immer so, wahrscheinlich weil ich mich zu wenig informiert habe, aber ich hatte immer so eine Vorstellung, was ich so in etwa grob, in welchem Bereich, sagen wir mal, ne? Deswegen überschneidet sich da manchmal was bei mir. Ich habe ja als junge Drecksplage ja eigentlich nichts anderes gemacht, außer Menschen terrorisieren. ganz, ganz, ganz anstrengend sein, rumzuschreien und Fußball zu spielen. Deswegen war ich war Torhüter tatsächlich. Weil,
und Ultra werden.
Weil, ich sag mal so, ich bin mit die ersten 2 Jahre, glaube ich, habe ich noch Feldspieler gespielt. Und mit 7 Jahren war ich dann, glaube ich, so 1,70 groß. Da hatte sich dann relativ schnell...
Aber du bist so ein Arsch.
Ja, sorry.
Mit 7 Jahren 1,70. Ich bin gerade so mit 3 Augen zudrücken auch 1,70. Und das finde ich echt gemein.
Also ich weiß noch, dass ich in der Grundschule meine ersten 45er-Schuhe bekommen habe. Deswegen, war sehr, sehr groß und habe dann aber relativ, also so mit 12, 13 bin ich nur noch ein klein bisschen gewachsen. Mhm. Versteht ihr, wie ich meine? Also es war einfach extrem. Ja, und da war dann natürlich Torwart relativ schnell eine gute Sache, wenn du so einen Riesen hast, der sich aber kaum bewegen kann, weil er immer so rumgelaufen ist, weil die Arme irgendwie am Boden hingen. Und
aber dann wärst du ein Bombenhandballtorwart gewesen eigentlich.
Mein Vater, er war ja professioneller Handballtorwart, der ist ja größer als ich. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe mich als Kind nur für Fußball interessiert. Genau. Deswegen das. Und wenn wir in der sportlichen Schiene sind, möchte ich das jetzt auch einfach mal erwähnen. Ich hatte auch wirklich mit 12, 13, fast 14, so 3 Jahre, würde ich sagen, wirklich den festen Wunsch oder die feste Vorstellung, wenn das mit Fußball nicht klappt, Wrestler zu werden.
Auch nicht schlecht.
Also immer, wenn man mich gefragt hat, so, also obviously nie was passiert, aber Fußball lief immer sehr, sehr gut. Also auch so, was Leistungszentrum und so angeht, habe ich eigentlich gedacht, immer so, ja, vielleicht wird was draus. Und wenn nicht, habe ich mir immer gedacht, dann kannst du immer noch Anfang 20, Mitte 20 anfangen, Wrestler zu werden. So. Das waren damals so, also vom sportlichen Bereich waren das so meine Pläne, ja.
Cool. Krass. Also ich habe natürlich, ich habe als Junge auch Fußball gespielt, viel Sport gemacht. Ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal Fußballer werde. Irgendwie, das war für mich.
Ich habe ja für Bundesligisten gespielt und die trichtern dir ja dann auch ein, ja, okay, dass du was, wenn du dich anstrengst, was werden kannst.
Da war ich schon ein bisschen weiter entfernt. Ich habe zu diesem Thema meine Mama habe ich einfach mal angeschrieben, ja, und die hat mir was erzählt. Bevor ich aber das sage, möchte ich noch sagen, ich möchte meine Schwester grüßen. Und meine Schwester wollte mal Urlauber werden, wenn sie erwachsen ist. Ja, weil wir kommen ja von Usedom, bei uns gab es Strand, ja. bei uns gab es Leute, als Kind hast du wahrgenommen, Leute liegen am Strand. Und wenn sie Geld brauchen, gehen sie einfach zum Automaten und nehmen das aus der Wand, das Geld. Und dann gehen sie was essen und dann legen sie sich wieder zum Strand. Das ist der Job des Urlaubers. So haben wir das als kleine Kinder wahrgenommen. Und das fand ich so eine schöne romantische Vorstellung eigentlich, einfach mal Urlauber zu werden. So.
Ja, aber wie gesagt, ja, mittlerweile als Beruf, ja? Das nennt sich dann halt so heute hier Travel-Vlogger oder so, ne?
Ja, oder
genau, irgendwie sowas. Sowas vielleicht. Aber ich habe meine Mama gefragt und ich konnte mich an die Hälfte noch erinnern, aber was ich mir nicht erinnern konnte, als ersten Berufswunsch hatte ich Feuerwehrmann. Jetzt kann ich mir heutzutage überhaupt nicht vorstellen, das zu machen, aber Es sollte wohl Feuerwehrmann werden. Der erste Wunsch war es jedenfalls. Basti, dein zweiter.
Ja, dann streiche ich auch mal gleich in so einen Klassiker mit ein. Möbel. Weißt du, diese beeindruckende Phase, wo du auf irgendwelche coolen Autos stehst, so mit Feuerwehrfahrzeugen, Müllwagen und sowas. Und ich habe einen Müllwagen, ich glaube von Playmobil besessen, habe ich einen Müllwagen besessen und fand das ziemlich cool. Irgendwie, weiß ich nicht, bis ich dann erfahren habe, irgendwie, dass es ziemlich anstrengend sein soll. Und man sich das doch mal genau überlegen muss. Aber mittlerweile weiß ich, dass das richtig hart umkämpfte Jobs sind.
Ja, gut also, bezahlt. Also,
dass das richtig gut bezahlt. Ja. Und dass du da wirklich nur aber Vitamin B an diese Jobs halt wirklich rankommst. Mhm. So. Und naja, ich meine, es gibt jetzt auch Schlimmeres, ne? Aber so, das war so als Kind so, ja, hier, guck mal, das coole Auto, da kann man mitfahren. Da steht immer hinten einer drauf, ne? Da kannst du durch die Gegend fahren und so. Sammelst hier und da mal nur eine Tonne ein. Mein Gott, wie schwer kann das sein? Ja. Fun Fact sehr. Nee, aber Müllmann, ja. Klassiker.
Cool. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Schiene gekommen bin. Meine Mama meint wahrscheinlich, weil ich schon immer so einen hohen Gerechtigkeitssinn hatte. Glaube ich nicht. Also dann sieht sie mich, glaube ich, in einem besseren Licht, als dass ich stehe. Und ich weiß nicht auch nicht, wer mir das erste Mal das gesagt hat oder irgendwie so. Aber ich wollte mal Jura studieren und dann Richter oder Anwalt werden. Also so mit, ich würde sagen, 14, 15 so. Also als ich wirklich noch im Heim war, so 7., 8. Klasse. Ich kann mir höchstens tatsächlich vorstellen, was mir immer ganz wichtig war, mir hat man ja in der Grundschule gesagt, aus mir wird nichts. Weil ich ja wirklich ein ganz, ganz schwieriges Kind war, zwar hochintelligent, angeblich, aber halt eben ganz, ganz schwierig. Und ich weiß, dass meine Grundschullehrerin mir halt eben mal gesagt hat, wenn du dich richtig anstrengst und mal die ganze Scheiße sein lässt, wenn du dich richtig anstrengst, ja, dann schaffst du vielleicht sogar irgendwann mal ein Quali, ne? Und dann kannst du sogar eine Ausbildung machen. Und das hat mich damals so motiviert, dass ich mir gedacht habe, so, Alter, ne, ich mache Abitur, so. Und dann war vielleicht in meinem Kopf, boah, Jura, wenn ich irgendwann mal Anwalt oder Richter werde oder Jura studiere, dann habe ich es denen aber gezeigt, weil irgendwie so. Das kann ich mir irgendwie noch vorstellen, weil ich glaube, das ist schon so ein Beruf, den man als Jugendlicher dann irgendwann hört, dass das so ganz weit oben irgendwie so ist. Sonst weiß ich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich weiß, dass ich das sicherlich 2-3 Jahre, ja, was möchtest du, warum möchtest du unbedingt Abitur machen? So, ja, ich möchte Jura studieren.
Na, vielleicht ist das auch so ein Beruf, wo man denkt, da kann man was bewegen. So, da geht man nicht von morgens abends hin und kriegt dann Geld, sondern.
Ich glaube, das war mir in dem Alter überhaupt nicht wichtig. Ich glaube, mir war nicht wichtig, einen Job zu haben, wo irgendwie was ich für die Menschheit verbessere oder gut tue oder so, das kam erst später, sondern ich glaube tatsächlich in dem Alter, entweder das stelle ich mir geil vor oder dann bin ich wer. Ich glaube, auch wenn das Zweite einem nicht so bewusst ist, aber ich glaube, das sind so die beiden Dinge. Oder dann ist irgendjemand irgendwie stolz auf mich, wenn ich das geschafft habe oder so. Ja.
Okay. Gut, mein zweiter ist, ich wollte schon ab dem Kindergarten, wollte ich gern Tierpfleger werden. Ich habe halt eine Schwäche für so Schweine, Hühner und so ein Zeugs alles. Ne? Aber ich glaube, ich bin davon abgekommen, weil ich, meine Mama hat mir geantwortet und sie hat auch geschrieben, na, du wolltest immer für dich allein sein, so wenig Menschen, ja. Echt? Am besten eigentlich nicht so früh aufstehen, was mit Tieren immer schwer ist dann und auch nicht am besten drinnen, nicht so kalt draußen, nicht so dreckig und so weiter. Das war so, also ich wusste immer gleich, was ich so machen wollte, so ungefähr. So, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich Tierpfleger werden. Und ich kann es mir heute nicht vorstellen, aber vielleicht kriege ich nochmal Tiere irgendwann so. Der kleine Bauernhof ist ja immer noch in meinem Wunsch irgendwo verankert auf dem Land. Mal gucken. So, Basti.
Habe ich das mal ganz, 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 ganz schnell. Ich wollte mal Rennfahrer werden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich erfahren hatte, die verdienen unheimlich viel Geld. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, pass auf, ich werde später mal Rennfahrer, dann musst du nicht ins Altersheim.
Ja, nicht schlecht. Ja,
das war eigentlich die ganze Geschichte dahinter, wie warum Basti Rennfahrer werden wollte.
Finde ich gut.
Ja.
Ich habe, glaube ich, in meinem Leben sehr viele Vorbilder, die ich mir irgendwie angeeignet habe, wo ich gemerkt habe, boah, die haben mir geholfen. Und ich glaube, das erste Mal, wo das richtig angefangen hat, waren das halt meine Lehrer tatsächlich in der Schule, die ich mal irgendwie gut leiden konnten oder so. Und deswegen wollte ich dann ja irgendwann nicht mehr Jura, sondern mit dem Abitur dann halt Lehrer werden. Und Englisch und Geschichte, weil das so meine beiden Fächer waren in der Schule, wo ich immer Einser hatte. Und dachte, das ist eigentlich eine ganz coole Kombination. Deswegen, ja, Englisch und Geschichte. Ich habe ja dann irgendwann doch nicht das volle Abitur mit dem Schnitt gemacht, wie ich es eigentlich machen wollte. War ein bisschen zu schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte trotzdem was mit der englischen Sprache machen. Dann ist es eher relativ schnell zu Dolmetscher geworden. Mhm. Aber das soll ja ein richtiger Scheißjob sein, wo du eigentlich immer das Gefühl hast, niemand braucht dich, niemand möchte dich haben. So, ja.
Dolmetscher. Als ich ein bisschen älter war, wollte ich Forscher werden. Ja, ich weiß nicht, ob das auch dieses Tierische ist, dieses Tiere entdecken, Tiere näher kennenlernen oder ob es einfach zu viel Indiana Jones ist oder Ägypten gucken oder was ich fast, was es so mich beeinflusst hat. So. Aber so irgendwo am Arsch der Heide sein für sich und irgendwas rausholen, was noch nicht da war vorher oder irgendwas hochbringen, was da war, aber das, was irgendwas ja, bekannt machen vielleicht, ja, oder was Neues sehen oder wie auch immer. Ich glaube, das hat mich gereizt und deswegen wollte ich irgendwie sowas Ähnliches wie Forscher sein. Musste jetzt nicht Indy Jones sein mit Peitsche und Hut, aber irgendwie so hat mich das gereizt. Basti, dein letzter Punkt.
Mein letzter Punkt hat viel mit dem zu tun, was wir hier eigentlich gerade tun. Und zwar wollte ich eigentlich gern Synchronsprecher werden. Oh, cool. So mit 15 war das so tatsächlich so, ja, ich möchte Synchronsprecher werden. Bis ich dann erfahren habe, dass man eine gottverdammte, fundierte Schauspielausbildung braucht, um Synchronsprecher werden zu können, wo ich mich immer gefragt habe, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, da muss man am Theater lernen zu promotionieren. Und ich mir so dachte, so, okay, alles klar. Nee, lassen wir dann einfach. Aber ich wollte Synchronsprecher werden, weil ich immer sehr viele Hörspiele gehört habe als Kind und mir Leute gesagt haben, du kannst deine Stimme immer so toll verstellen, du kriegst das hin, so viele Dialekte, so viele Akzente und sowas, so nicht gut vielleicht, aber so klischee-mäßig Akzente nachmachen und solche Sachen konnte ich schon immer ganz gut und war auch immer so ein bisschen Pausenclown und sowas und habe auch so in der Schule Comedy-Programme gemacht und sowas zum Teilweise. Und die Leute sagten, ja, du musst irgendwas damit machen, du kannst das auch so gut. Ja, dann dachte ich, ja gut, Synchronsprecher wäre doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Aber wie gesagt, eine klassische Schauspielausbildung hatte ich keine Lust drauf.
Schade eigentlich.
Ja.
Total interessant, finde ich.
Ja. Wäre auch nach wie vor was, also ich weiß, dass es mittlerweile auch so Karteien gibt, wo du dich einfach eintragen lassen kannst. Dann gibst du so ein paar Sprechproben ab irgendwie, liest so Standardtexte irgendwie vor und dann wird geguckt irgendwie, ob das passen könnte. Hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich das mache. Aber das ist dann wieder so ein selbstständigen Ding, wo du dann so eine Selbstständigkeit brauchst und so. Und ach.
Das ist auch bei meinem Punkt gleich das Problem gewesen, glaube ich.
Ja.
Philly.
Ja,
finally.
Bei meinem letzten Punkt cheate ich ein bisschen. Aber ich glaube, das kann man noch gelten lassen. Zum einen, weil ich es einfach noch nicht bin. Erst in ein paar Monaten. Und zum anderen, weil es für mich einfach der schönste Beruf ist, den ich machen kann. Ich bin von Erziehern großgezogen worden, von Erziehern und Erzieherinnen. Die haben wirklich mein Leben umgekrempelt. Also ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre, wenn es diese Menschen die nicht gegeben hätte, die sich da so für mich eingesetzt hätten. Und ich schaff's quasi oder ich darf quasi jeden Tag auf neue das Geschenk, was mir Erzieher und Erzieherinnen gemacht haben, ein geregeltes, halbwegs für mich strukturiertes, schönes Leben versuchen, an die nächsten Generationen weiterzugeben und auch jetzt vielleicht mal ganz übertrieben vielleicht Leben zu retten, Leben zu verbessern. Und ich bin jetzt gerade erst quasi kurz davor, meine Ausbildung abzuschließen. Und ja, ich bin ein bisschen am Struggle mit dem Beruf, leider eben wegen diesem Vorfall, den es da gab. Aber an sich denke ich, ich bin jemand, der eigentlich nie arbeiten wollen würde. Also wenn ich es nicht müsste, würde ich es nicht tun. Aber ich muss es, weil ich einen bestimmten Lebensstandard haben möchte. Und dafür habe ich dann, glaube ich, schon genau den richtigen Job gefunden, weil es wirklich genau das, was mich ausmacht als Mensch, erfüllt, es weiterzugeben und vielleicht andere auch irgendwie, ja, helfen zu können, ihr Leben in den Griff zu kriegen oder auf den richtigen, sie uns zu unterstützen, an den richtigen Weg zu gehen.
Cheater. ich schmeiß mal letzten noch rein. Du hast recht, das ist ein toller Beruf. Ich schmeiß mal letzten noch rein. Ich wollte Fotograf werden, aber dieses Selbstständige und dieses, du musst ja selbst von dir aus und hast nicht so zwei, drei Leute, die mit dir mitmachen oder so. Oder wisst ihr, das hat mich, glaube ich, auch davon abgebracht irgendwie. Aber, um das mal zu droppen, um nicht nach hinten fallen zu lassen, Willi unterstrich unterwegs, Instagram-Account. Und WTRCH, unser Clubhouse-Account bei Instagram. Fotograf hat nicht funktioniert, wollte ich kurz machen. Aber ich glaube, Privatfotografieren macht auch jeder gerne. Das war der Mount Rushmore.
Mount Rushmore, präsentiert vom Clubhaus.
Und wir sind am Ende. Ja, ich würde sagen, genau in der gleichen Reihenfolge können wir uns gerne verabschieden. Wer da Musikwünsche hat, schmeißt sie jetzt rein. Ansonsten werden sie vergessen. Und heute, ich glaube, na, vielleicht fängt Philly vielleicht mal an. Philly.
Ja, vielen Dank für diese wunderschönen zwei Ausgaben. Hat mich gefreut, dass ich ja diesen Kindheitstraum von mir erfüllen durfte. Also ich weiß echt, ich habe immer früher, glaube so Kindergarten zu meiner Mama gesagt, Clubhaus, das wäre es mal so, wenn ich mal groß bin, genau. Und ja, das hat geklappt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Zwei Musikwünsche habe ich noch für euch. Zum einen Schniepo Schranke und zwar das Lied Pisse. Und zum anderen habe ich, ein Lied von Mathis Yahu. Und das Lied heißt Jerusalem, genau. Für alle Leute, die das Clubhouse gehört haben, man hört sich vielleicht mal wieder bei anderen Podcasts irgendwie und immer dann bin ich da, wenn ihr das wunderschöne Gesungsprochene hört. Also, hola!
Ich habe auch noch einen letzten Musikwunsch und zwar das Lied Boa Notte von Truckzilla, von meinem absoluten Lieblings-Indie-Wrestler aktuell, von Lee Moriarty. Ziemlich geiler Song. Und ansonsten möchte ich eigentlich nur mit einem Zitat enden. Und zwar, manchmal regnet es rostige Nägel und dein Kopf ist ein Magnet.
Dann bin ich der Letzte. Werbung habe ich schon gemacht gerade. Möchte ich nochmal sagen, heute ist der internationale Tag gegen Homophobie, Inter- und Transphobie. Aus diesem Grund wünsche ich mir was für Leute, die anders sind. Und zwar der König tanzt. Mit der König tanzt und zwar den Deichkind-Remix, weil der viel, viel geiler ist als die normale Version. Und weil ich mich tierisch auf den Eurovision Song Contest freue, der diesen Samstag um 21 Uhr stattfindet und ich jedes Jahr aufs Neue darauf freue. Und irgendwann werde ich mir mal eine Karte kaufen und da auch mich mit den Leuten mal einfach amüsieren, die da vor Ort sind. Wünsche ich mir ein Lied, was beim Grand Prix 2007 für die Ukraine den zweiten Platz gemacht hat, und zwar Verka Selutschka mit Dancing Lascha Tumbai. Und jetzt könnt ihr ausmachen. Top aus.